Herzlich willkommen zum Modelleinsatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
Hallo zusammen. Hier ist Sebastian, lange nicht mehr im Podcast zu hören gewesen, und ich sitze momentan bei Gudrun zu Hause in der Wohnung.
Gudrun ist auch da, sonst wäre es komisch.
Genau, und bei uns ist zugeschaltet aus Berlin Franziska Blendin. Sie hatten wir schon im Podcast zum Thema Online-Studium, Maschinenbau-Online-Studium im Bachelor. Und sie macht auch eigene Podcasts, den Frauenfußball-Geschichtspodcast Legende verloren.
Zum Beispiel.
Genau. Und auch einen Brau-Podcast habe ich gehört.
Genau. Den nur sehr selten, leider.
Und sie hat uns die Frage gestellt, wie wir eigentlich zum Podcast gekommen sind. Noch viel mehr, wie nutzen wir eigentlich den Modellansatz-Podcast und weitere in der Lehre für die Mathematik? Und was denken wir uns eigentlich, wenn wir Nicht-Mathematikerinnen und Mathematiker Mathematik erklären wollen? Habe ich das richtig erklärt, Franziska?
Ganz genau. Genau, ich kann ja mal kurz erklären, was so meine Hintergedanken waren, weil ich höre euren Podcast ja sehr gerne. Und einerseits will ich immer irgendwann auch mal hören, wer sind eigentlich die Menschen hinter dem Podcast? Also was bewegt Menschen? Ihr habt ja 2013 schon angefangen. Ich meine, das ist jetzt auch schon sehr früher Beginn von Podcasten. Und tatsächlich, ich bin ja Maschinenbauingenieurin. Mittlerweile darf ich mich so nennen. Ich habe ja meinen Bachelor. Und mir war schon auch immer ein sehr großes Rätsel, warum und wie Mathematik bei uns gelehrt wird. Und jetzt im Master hatte ich Numerik und Optimierung. Und da stand ich schon häufiger vor großen Fragezeichen. Genau, und da ihr so die Mathematikerin wart, wo ich mir dachte, euch kann ich Fragen löchern, dachte ich mir, wäre doch schön, das alles mal zu hören. Beginnen würden wir aber mit, wann und wie und warum habt ihr eigentlich mit diesem Podcast angefangen?
Wir hatten alle beide zu dem Zeitpunkt, also 2013, kurz bevor dann auch die erste Folge erschienen ist, waren wir eigentlich schon Heavy User von Podcasts. Bisschen unterschiedlich ausgerichtet. Sebastian war immer schon sehr interessiert so an, dass er technische Sachen lernt über, dass er Podcasts hört. Ich habe mehr so das Gesprächsformat vermisst, was so ein bisschen ausgewogen ist, und habe dann viel BBC als sozusagen Zweitverwertung, dass man sich's runterladen konnte und dann mal in Ruhe was anhören konnte, was aber zum Teil auch wissenschaftliche Themen waren. Also zum Beispiel, ich weiß ja, du hörst auch In Our Time immer mal ganz gerne, was irgendwie lustig ist, warum das so heißt, weil die Themen sind sozusagen alles Mögliche. Und da hatten wir überlegt, ob wir nicht dieses Format auch benutzen könnten, um über Sachen zu sprechen, die bei uns in der Arbeitsgruppe gemacht werden. Weil im Vorfeld hatten wir halt so diese normalen Sachen probiert. Man gibt halt Sachen an die Pressestelle, die machen da irgendwas draus, womit wir in der Regel immer sehr viel Zeit reingesteckt haben und am Ende immer unglücklich waren, weil mindestens eine falsche Tatsache im Bericht stand. Und man sich dann immer ein bisschen fragt, was denken die anderen Forscher, wenn die das lesen über uns, wenn wir so einen Unfug schreiben, obwohl wir es natürlich nicht geschrieben hatten. Aber wir konnten auch nicht so viel Zeit da reinstecken ständig, so wie wir in diese Pressemitteilung gegeben haben. Und da haben wir gedacht, dieses Format, man setzt sich einfach mal hin und redet da mal eine halbe Stunde, dachte ich damals noch drüber, oder eine Stunde. Das müsste man wenigstens mal ausprobieren. Und dann kam Sebastian eines Tages mit Equipment in mein Büro und hat gesagt, wir probieren das jetzt mal. Was fällt dir denn spontan für ein Thema ein? Und das spontane Thema war tatsächlich darüber zu sprechen, was ich mir für eine neue Vorlesung überlegt und gerade das erste Mal ausprobiert hatte. Das war die Modellbildungsvorlesung. Deswegen ist es lustig, dass du ausgerechnet über Einsatz von Podcasts in der Lehre, und wir hatten damals überhaupt nicht über Lehrer nachgedacht, haben aber zufällig wirklich als erste Folge einen, wo wir über ein Lehrangebot reden. Und nachdem wir dieses Gespräch hatten, haben wir gewusst, das geht.
Du hast gesagt, in eurer Arbeitsgruppe.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, was unsere Arbeitsgruppe ist. Sind bei Dozierenden.
Logischerweise. Genau. Also die Arbeitsgruppe ist eine am Karlsruher Institut für Technologie. Wobei, doch, das war damals 2013, hieß es auch tatsächlich schon so. Am Institut für angewandte und numerische Mathematik. Und in unserer Gruppe geht es vor allen Dingen um Strömungsrechnungen. Strömungstechnik kommt ja, also das wissen auch Maschinenbauerinnen, aber noch mehr Verfahrenstechniker in allen möglichen Anwendungen vor, auch bei Wettervorhersage und Klimamodellen und so. Und in unserer Gruppe ist damals sehr viel gemacht worden, was Brücken gebaut hat in Anwendungen aller Richtungen. Und Sebastian ist damals in die Gruppe gekommen als derjenige, der sich darum kümmern sollte, dass wir das so visualisieren, dass auch Leute mit unseren Rechnungen was anfangen können, die die Simulation vielleicht gar nicht verstehen. Also so weit war die Brücke, ne? Also man muss die Anwendung verstehen, man muss die Numerik machen und man muss es noch so darstellen, dass auch Leute, die das nur peripher wissen, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert, verstehen, was unsere Ergebnisse eigentlich sagen können.
Ja, und wenn man sich jetzt die allerersten Folgen anguckt, ich gehe jetzt schon fast in die zweistelligen rein, das sind alles Sachen gewesen, die wir alltäglich an Vorträgen von Absolventinnen und Absolventen gehört haben oder Leute sich mit beschäftigt haben in ihrer Forschungstätigkeit. Und ich meine, du hast es gerade Visualisierung genannt. Etwas sehen ist natürlich auch immer nur ein Medium, wie ich etwas begreifen und ergreifen und auch analysieren kann, sondern wir machen das ja auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Und Hören gehört natürlich auch dazu. Und das Schöne ist halt, dass das Gespräch auf der einen Seite so unfassbar niederschwellig ist. Also wenn Leute gefragt werden, ja, kannst du mal was hier dafür schreiben, für so einen Pressetext oder so, oh, da geht's erstmal los. Was ist denn, ja, was ist denn die Gruppe, an die es ausgerichtet werden soll? Wie kann ich mir die Persona vorstellen? Und kann ich das so schreiben oder so schreiben? Welche Worte kann ich benutzen? Wie lange soll es sein? Womöglich steht da auch noch dabei, ja, 2000 Worte darf es nicht übersteigen. Danach wird auch noch diskutiert darüber, wie sieht's aus. Hingegen, wenn man sich mit den Leuten unterhält, Da gibt es dieses Problem gar nicht so sehr. Natürlich machen wir uns Gedanken, dass man es ein bisschen strukturiert sich darstellt. Aber im Gespräch kann man das dann viel schöner und viel lockerer begleiten. Aber deswegen war uns auch von Anfang an klar, wir müssen dieses Gespräch auch, damit wir die Wissenschaftlichkeit erhalten, auch immer begleiten mit Texten, die Dinge vielleicht, die ein bisschen flapsig mal rausgekommen sind, was auch gerade gut ist, was das Ganze spannend und lebendig macht, dann auch nochmal fundiert beschreibt, was ist damit eigentlich gemeint. Und ja, dadurch ist auf der einen Seite für uns klar gewesen, wir haben Massen an Themen, weil das waren alles Sachen, was in Anwendungen, in Abschlussarbeiten gekommen ist oder worüber Leute live da erst noch drüber geforscht haben. Auf der anderen Seite sind die halt auch echt super spannend gewesen und ja, wir mussten gar nicht erst irgendwo hingehen, sondern wir haben immer noch viel zu viel, über das wir sprechen könnten, wenn wir darüber Zeit haben, wenn wir dafür Zeit haben. Und so ist es halt entstanden und dann war es niederschwellig. Die Leute waren viel eher bereit, das zu tun, nachdem sie gesehen haben, das funktioniert, ich kann das sinnvoll darstellen. Und sie haben es auch viel mehr unter Kontrolle, was da eigentlich kommuniziert wird. Also das war uns auch ganz stark im Herzen, dass nicht so Halbwahrheiten vermittelt werden, sondern wir wirklich sagen könnten, so ist das auch sinnvoll und wir konnten damit auch darstellen, das interessiert auch Leute. Also es ist nicht so, ja, dass wir Wissenschaften ja keine Ahnung hätten, wie wir Sachen vermitteln. Ich meine, hallo, wir unterrichten. Das heißt, natürlich machen wir uns damit darüber Gedanken, wie können wir etwas darstellen, wie können wir es passend herüberbringen. Und ich glaube, alle, die Interesse für etwas haben, die können auch mal ein bisschen ja über ihren Tellerrand hinausschauen und darüber hinaushören. Und ich meine, das ist genau das, wie Gudrun gerade erzählt hat, was ich auch aus anderen Podcasts mitbekommen habe, die mir fachfremd waren, dass ich da über Sachen gehört habe, wo ich überhaupt keine Ahnung davon hatte, aber im Gespräch dann doch wunderbar folgen konnte, wenn so ein paar Grundregeln in den Gesprächen eingehalten wurden. Und ja, damit war klar, damit können wir ganz bestimmt auch mathematische Inhalte sehr, ja, begreifbar vermitteln, dass man zumindest auch schon mal sehen kann, was ist daran interessant, warum beschäftigen sich Leute damit, was sind Anwendungen von diesen abstrakten Begriffen, all diese Dinge, die sonst in so geschriebenen Zeitungsartikeln oder ähnlichen oft ja unter die Räder kommen und auch in zum Beispiel Papern wissenschaftlichen auch gar nicht zur Sprache kommen, wie zum Beispiel, was ist schiefgegangen oder warum habe ich das gemacht? Das sind alles Dinge, die stehen nicht in dem Paper drin, sondern immer zwischen den Zeilen, die man sich dann erst erarbeiten muss in einem Gespräch, kann man einfach drüber reden. Und das war einfach für uns in mehrfacher Sicht ja ein Gewinn. Es ist leichter für uns gewesen, es ist weniger Aufwand für uns, wir haben es mehr unter Kontrolle, wir können mehr Dinge erzählen und wir können eine ganz neue Menge von Personen auch erreichen und wir waren dann auch ehrlich gesagt ziemlich überrascht, wie stark das eingeschlagen hatte, als wir das dann halt ja erstmal als Versuchsballon gestartet haben.
Man könnte ja nicht meinen, das ist ein Mathe-Podcast. Klingt so viel Anklang findet. Und ich meine, in Zeiten, wo Podcasts jetzt auch noch nicht so bekannt waren. Also ich weiß, ich glaube, eine der ersten Folgen, die ich von euch gehört habe, war über die Platzierung von 3D-Modellen im Druckbettraum. Da habe ich gerade, glaube ich, meinen Abschluss als Industriemechanikerin noch gemacht und habe einen 3D-Drucker gebaut. Und dann bin ich darüber gestolpert, dass man sowas ja auch mathematisch aufarbeiten kann.
Die das Arbeit hattest du schön. Damals betreut.
Genau. Wie viel mit der Aufklärungsarbeit muss?
Das war die Marie-Louise Meyer. An die erinnere ich mich auch noch sehr gut, genau. Das ist auch so eine Erfolgsgeschichte sozusagen, so für mich. Die hat Lehramt studiert, Mathe und Chemie, und hat dann aber im Studium festgestellt, dass sie gerne eine mathematische Arbeit schreiben möchte, was nicht so häufig vorkommt im Lehramt, und hat das dann mit Sebastian zusammen gemacht. Und wie es scheint, auch mit dem Thema, was sogar dich interessiert hat. Und die haben wir dann überreden können, zur Promotion da zu bleiben in Verfahrenstechnik. Da war sie natürlich mit Mathe und Chemie ganz gut aufgestellt, weil wir brauchten Simulation in der Verfahrenstechnik. Und die hat vor 2 Jahren dann promoviert. Und das denkt man sich auch nicht, wenn man anfängt, Lehramt zu studieren. Und lustigerweise hat die jetzt auch eine Stelle in so einem mittelständischen Unternehmen hier im Schwarzwald und macht wieder 3D-Druck. Also genau das, was sie in ihrer Abschlussarbeit gemacht hat. Ja, Sebastian wusste das noch gar nicht, der guckt mich gerade ganz groß an.
Da müssten wir doch eigentlich glatt mit ihr
drüber sprechen. Ja, auf alle Fälle, das habe ich ihr auch schon gesagt, das machen wir, wenn sie sich dort eingearbeitet hat.
Das ist genau der Punkt. Es gibt viel zu viele Gespräche, die man führen kann für die Zeit, die wir momentan dafür haben. Es ist einfach unglaublich. Also es ist sowieso für uns gar nicht so leicht nachzuvollziehen, dass Leute Schwierigkeiten haben, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu finden. Also
wir haben die viel, das stimmt.
Ja, sagen wir suchen ja nicht die absoluten Expertinnen und Experten für ein Thema, sondern wir suchen die Personen, die über etwas fundiert sprechen können und auch spannend darüber sprechen können und auch für das Thema brennen. Und denn das Niveau, wo die schon etwas drüber erzählen können, das ist schon für viele so viel Information, sobald man aus der Mathematik oder aus der Anwendung rauskommt, das ist oft kein Problem. Sobald man jemanden hat, die oder dann wirklich darüber das lebhaft darstellen kann und auch so dieses Engagement, das die Personen dabei haben, dann ist es schon fantastisch.
Aber musstet ihr am Anfang noch Aufklärungsarbeit leisten? Also im Sinne von, wussten die Leute überhaupt, was ein Podcast ist? Weil ehrlicherweise, dass ihr Gesprächspartnerin findet, wundert mich jetzt so gar nicht. Weil ich meine, wie viele Leute schreiben eine Bachelor-Masterarbeit oder Ähnliches und dürfen danach nie wieder drüber reden, weil es halt einfach keinen interessiert, was sie gemacht haben. Was ja total traurig ist. Das ist ja viel schöner, dann auch mal drüber reden zu dürfen. Aber 2013 war das ja noch nicht so üblich mit dem Podcast.
Ja, also wir mussten immer ein bisschen erklären, was ein Podcast ist. Und zwar auch immer, ja, ich mache das zum ersten Mal von den Gesprächspartnern. Das ist sozusagen die normale Situation. Aber was dann natürlich ist, dieses, dass man über was spricht, macht ja keiner zum ersten Mal. Und damit ist dann das Aufnehmen an und für sich. Weil sobald sozusagen die ersten 2 Sätze gesagt sind, fühlt sich das dann ganz gut an. Und was ich mir vorher nicht so überlegt hatte und was mir auch über die Zeit erst so selber richtig klar geworden ist, dass das auch eine extrem wertschätzende Situation ist. Egal, ob ich jetzt mit einem Studenten oder einer Studentin spreche, die gerade fertig geworden ist, oder ob ich mir eine Kollegin oder Kollegen an meinen Tisch hole und wir reden in Ruhe über das, was die gerade mathematisch interessieren. Wenn man dann ganz in Ruhe gesprochen hat und wir sind fertig, dann kommt hinterher immer: Ich hatte mir vorher keine Ahnung, was mich erwartet, aber das war eine wunderschöne Erfahrung. Vielen Dank. Und wie schön ist das?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, weil ich erzähle zum Beispiel sehr gerne von meiner Bachelorarbeit, aber ehrlicherweise interessiert es einfach nicht so viele Leute. Und oft darf man es ja auch gar nicht veröffentlichen.
Aber das Beispiel, was du genannt hast, die schreiben etwas und das verschwindet dann im Schrank, das war für uns auch immer so eine Sprechweise. Wir wollen nicht, dass diese spannenden Themen einfach nur im Schrank verschwinden. Oder dass Leute darüber 1 oder 2 Mal auf einer wissenschaftlichen Konferenz darüber vortragen, wo sie monatelang sich Gedanken darüber gemacht haben. Gibt es gar keinen Grund dafür, das nicht einfach auch mal sozusagen zu heben und zu sagen, nicht zu heben und dann, um es auch mal darzustellen, was steckt eigentlich dahinter, warum beschäftigen wir uns damit? Weil ich bin überzeugt, wenn sich Leute damit mit einem Thema lange beschäftigt haben, dann ist da irgendetwas Spannendes dran, das man erzählen kann. Es ist höchstens mal die Herausforderung, es so darzustellen, dass es dann auch interessant wird und auch für andere verständlich wird. Aber das ist genau das, was auch meistens so das Problem oder die Herausforderung, möchte ich mal sagen, bei der Lehre ist. Da gibt es halt auch total trockene Themen und vielen ist gar nicht klar, wofür ich das dann nachher brauche. Und da hilft natürlich der Podcast echt viel, dass wir sagen können, okay, ich kann jetzt vielleicht in einer Vorlesung über ein bestimmtes Thema nicht so ausführlich sprechen, aber genau dieses Konzept, genau das braucht man, um nachher ein anderes Problem zu lösen. Also beispielsweise beim 3D-Druck, da war dieses Prinzip, warum mache ich mir so viel Gedanken darum, was ist eine Funktion im mathematischen Sinne. Und wenn man dann sagt, alles, was ich als Funktion darstellen kann, kann ich halt ohne Überhang drucken. Das war genau diese Grundidee, dass man sagen kann, okay, angenommen, Überhang geht gar nicht. Ich meine, geht natürlich schon ein bisschen, aber...
Der 3D-Druck hat sich ja inzwischen auch weiterentwickelt.
Ja.
Das waren ja damals hier wirklich Anfänge, dass sozusagen der ganz tolle, dass man es einmal drehen durfte. Und das war dann schwierig für die Anwender, dass sie es alleine nicht mehr hingekriegt haben und dann die Mathematik um Hilfe gefragt haben. Und da war das die eine Einschränkung, die noch blieb, dass es nicht überhängen durfte.
Ja, aber dann kann man halt einfach sagen, okay, deswegen machen wir uns Gedanken darum. Das ist so ein Beispiel dafür. Und da gibt es auch für alle möglichen anderen Sachen zum Beispiel. Und für viele ist es ganz, ganz wichtig, einmal zu hören, was mache ich eigentlich damit? Und wenn man dann so ein paar Sachen einfach sagen kann, hier, genau das hier, das stehe ich jetzt auf den Tisch oder ich erkläre das jetzt mal einmal. Genau dafür braucht man es. Wenn es sich mehr interessiert, dann kannst du da hinten mal reinhören.
Das ist tatsächlich für mich als Maschinenbauerin ja auch einfach so. Warum soll ich irgendwelchen Unfug auswendig lernen irgendwie? Ich mache ja Maschinenbau schon, weil ich Praxis mag. Das ist ja sehr, sehr wichtiger Punkt für mich. Aber das heißt, ihr habt angefangen und habt erstmal auch gar nicht so das Problem gehabt, Themen zu finden und habt dann so nach und nach im Prinzip so einen kleinen Wissensspeicher mit den Podcasts aufgebaut. Jetzt hatte Gudrun im Vorfeld schon erzählt, dass es dann auch irgendwann so ein bisschen zu Service-Vorlesungen, also das Thema Service-Vorlesungen irgendwann nochmal aufgekommen ist. Willst du dazu nochmal ein bisschen mehr erläutern, was du damit meinst?
Also die Idee, dass man den Podcast in der Lehre einsetzen kann, da hatten wir dann schon mal so ein bisschen theoretisch drüber nachgedacht, im Zusammenhang von einem Projekt, was wir beantragt hatten, ob man nicht sozusagen für so Vorlesungen, die sehr an sehr viele unterschiedliche Stellen gehen, wo man nie in die Tiefe gehen kann, ob man da nicht noch andere Medien zur Verfügung stellen könnte für Studierende, dass sie sich vertiefen können an den Stellen, wo sie es besonders interessiert. Oder was weiß ich, wenn man sich mal einen Gast in die Vorlesung einlädt, wie kann man das aufheben, ohne dass man da gleich Himmel und Erde in Bewegung setzen muss, weil man so ein Video aufzeichnen will, ne? Mhm. Und da hatten wir gedacht, da wäre Podcast eigentlich ein ganz gutes Medium. Das hat aber damals noch nicht gleich so im vollen Umfang gefruchtet, weil wir dann auch, das hat dann alles nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt hatten. Aber was dann ein sehr guter erster Schritt war, dass wir gesagt haben, so wie wir in der ersten Folge über die Vorlesung Modellbildung gesprochen haben, kann man ja auch mal, bevor das Semester losgeht, sozusagen in der ersten Woche, einen Podcast zur Verfügung stellen, wo der Übungsgruppenleiter und ich uns darüber unterhalten, wenn wir uns jetzt Maschinenbauer, also höhere Mathematik heißt das in Karlsruhe immer, höhere Mathematik 1 für Maschinenbauer. Wenn ihr da jetzt zu uns in die Vorlesung kommt, was erwartet euch eigentlich? Dass man da mal so einmal einen roten Faden durch das ganze Semester zieht. Was sind das für Themen? Warum denken wir, dass die relevant sind für euch? Was könnten vielleicht Ecken und Kanten sein, wo es euch erstmal schwerfällt? Was würde euch vielleicht helfen, wenn ihr feststellt, das funktioniert nicht so gut? Also sozusagen, das sind diese typischen Beispiele, sucht euch jemand, mit dem ihr es zusammen macht. Wenn ihr mit den Übungsaufgaben nicht klarkommt, geht erstmal zu den Übungsgruppenleiter, zu den Tutoren. Dort gibt's, also wir haben ganz viele unterschiedliche Hilfsmittel, die muss man halt nur alle wissen. Und gerade wenn man mit dem Studium anfängt und man weiß nicht, dass man das alles bei der Studentenvertretung, bei uns im AStA auch fragen kann, dann ist das ganz nützlich, wenn man das einmal im Podcast gehört hat und sozusagen bestimmte Sachen, die man dann eventuell auch in der Sprechstunde ungefähr 100 Mal beantworten müsste, weil 100 Studenten mit derselben Frage kommen, kann man dann eben einmal in dem Podcast besprechen. Und das ist auch von den Studierenden sehr positiv aufgenommen worden. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt wieder so ein erstes Semester mache, verweise ich immer drauf, hört euch das einfach mal an und dann wisst ihr, was euch erwartet. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, dann gerne, jederzeit. Und es macht natürlich auch diese Hürde ein bisschen kleiner, den Dozenten, die Dozentin anzusprechen, wenn man da schon mal mit am Tisch gesessen hat bei so einem Gespräch, ne? Also denke ich auf alle Fälle. Und dann haben wir das gemacht auch für die englische Vorlesung, damit auch die, sozusagen, das ist dann auch nochmal ein bisschen heterogeneres Klientel, was dann aus dem Ausland kommt, um in Karlsruhe Maschinenbau zu studieren. Die achten zwar ein bisschen drauf, dass die wenigstens in den Vorkenntnissen vergleichbar sind, aber kulturell ist es ja doch noch sehr unterschiedlich, was die denken, wie Unterricht sein muss. Und da habe ich dann auch mit denen anschließend auch Gespräche drüber geführt. Warum sind die nach Deutschland gekommen? Was haben sie erwartet? Und was ist jetzt ihre Erfahrung damit? Also was sind sozusagen Überraschungen? Was finden sie gut? Was finden sie nicht so gut? Das Lustigste war, die waren immer extrem positiv gegenüber Deutschland. Das fand ich extrem interessant, hatten also wenig Probleme. Aber was sie total öde fanden, war die mobilen Daten. Das war viel zu schlecht. Eines Landes wie Deutschland nicht würdig. Einhellig.
Ja, das hat sich nicht verändert.
Hat sich leider noch nicht verändert.
Genau. Gut, das heißt, ihr habt es dann irgendwann aktiv zur Ergänzung und zur Vorbereitung von Vorlesungen genutzt. Wann ist der Punkt erreicht gewesen, dass ihr das als unter anderem auch Vorlesungsmaterial verwendet habt oder dass es irgendwann eine Ergänzung zur Lehre wurde? Wann hat das begonnen?
Also zum einen kann man das als eine Einführung benutzen, wie das gerade Gudrun erzählt hat. Teilweise haben wir auch einige Folgen, wo wir komplette Folgen zu einer Vorlesung gemacht haben, weil wenn sich jemand Gedanken gemacht hat, was mache ich für einen Spannungsbogen sozusagen, das ist sehr ähnlich von den Konzepten her, aber eher so in dieser Retroperspektive, dass man einmal dann so erzählt, was waren da so die Highlights da drin. Davon haben wir mehrere Folgen, da haben wir die Analysis, dann digitale Währung, das war auch eine Vorlesung. Und dann bin ich dazu übergegangen, weil ich auch viel Berufstätige auch unterrichtet habe, dass ich mir gedacht habe, ich könnte eigentlich zu jeder Lehreinheit die theoretischen Inhalte auch in Sprachform zur Verfügung stellen, dass die Leute sich dann zum Beispiel, wenn sie zur Hochschule fahren oder danach oder bei der Arbeit, ich meine, wo hört man Podcasts, wenn die Hände beschäftigt sind und der Kopf frei, dass man da sich die ganzen Sachen nochmal durch den Kopf gehen lassen kann. Das ist dann zwar kein Nürnberger Trichter, trotzdem nimmt man ja immer noch etwas dabei mit. Und man, wenn man sich zum Beispiel so etwas vorher anhören kann, dann gibt es vielleicht so die Stellen, wo man dann noch leichter in der Vorlesung sagen kann, Moment, ich habe da was nicht verstanden. Das ist zwar kein, und da kann man auch direkt wieder das Beispiel bringen, kein Flipped Classroom, wo wir sagen, wir machen die Inhalte vorher gleichberechtigt zu einer Vorlesung komplett theoretisch zum Zuhause angucken, sondern man gibt noch ein weiteres Medium, wo einfach auch Platz ist für die Köpfe, wo man sich schon mit dem Thema beschäftigen kann. Und das hilft natürlich besonders, wenn es um Mathematik geht. Und da heißt es dann natürlich immer wieder, ja, mathematische Inhalte kann man ja nicht erzählen. Ja, natürlich kann man das. Wir werden dann vielleicht nicht über Dinge sprechen, wie schreibe ich etwas hintereinander mit 20 Kolonnen von Zahlen und Formeln und irgendwas, sondern was steht dahinter? Und da habe ich dann konsequent angefangen, bei vielen meiner Vorlesungen tatsächlich die Materialien auch einzusprechen, besonders die theoretischen Inhalte. Und ich mache da auch einen großen Unterschied zwischen ja, Rechenaufgaben, die kommen da gar nicht drin vor, es sei denn, es ist etwas, was man sich wirklich im Kopf noch vorstellen kann, als halt so, wo kommt das her, wo geht das hin? Warum beschäftige ich mich mit Stetigkeit? Wie definiere ich so etwas? Oder was ist eine Folge? Dass man das einfach mal auch erklärt. Und das sind auch die Dinge, die ich in der Vorlesung dann erklären würde. Zwar habe ich dann auch die Folien dabei oder halt das Tafelbild, was ich dabei noch erkläre. Aber wenn ich den Studierenden das mitgeben kann, dass sie sich das vorher oder nachher anhören können, dann glaube ich, haben die einfach noch mal mehr Möglichkeiten. Das, was sie vielleicht in einem Moment mal, wo man vielleicht mal geschlafen hat, nicht mitbekommen hat oder vorher schon mal feststellen kann, okay, da werde ich was nicht verstehen, dass man dann leicht den Arm heben kann, so, ich habe es versucht, aber ich kapiere das nicht. Können Sie das nochmal anders erklären? Dass ich dann weiß, okay, die können sich schon mal vorbereiten und das dann nutzen. Wobei ich muss sagen, dieses vorher anhören, das ist eigentlich so gut wie nicht vorgekommen. Ich weiß nicht, ob jetzt tatsächlich Leute deswegen eher mal Fragen gestellt haben, aber ich habe viel das Feedback bekommen dafür, dass dieses Nacharbeiten, gerade von den theoretischen Inhalten, wirklich das sehr gut fanden, dass sie das sich nochmal anhören konnten in meinen Worten. Und das ist was anderes als ein Mitschnitt der Vorlesung. Weil ich in dem Moment, wo ich sozusagen das ja nicht einspreche, auch nicht vorlese, sondern für dieses Medium dort aufbereite, wo ich überhaupt kein Fan von diesen Monologen bin, auch wenn ich manchmal sehr lange spreche. Aber halt, es ist, ich glaube, also ich könnte mir meine eigenen Vorlesungen wahrscheinlich kaum anhören, weil ich so langweilig finden würde, mich selbst reden zu hören. Aber es ist dann trotzdem nochmal eine ganz andere Art, es darzustellen, weil ich es dann sehr konzentrieren kann auf diese Vermittlung von den Hintergründen und auf diese einzelnen Themen, dieses Zusammengepresste der Theorie, was den Leuten natürlich dann helfen soll, das zu vermitteln. Und witzig ist auch, es hilft mir natürlich auch nachher, das in der Vorlesung besser vermitteln zu können, weil ich dann schon mal diese Übung hatte, es für mich schon mal gesprochen habe, habe es währenddessen aufgenommen. Aber natürlich läuft es in der Vorlesung dann anders und ist nicht so fokussiert darauf, in dem Moment diese Inhalte schon vorab oder dann im Nachgang, wenn Sie sich später das anhören, aufzubereiten. Und das mache ich eigentlich für viele Vorlesungen, nicht für alle. Also ich habe schon Beschwerden gehört, warum hat diese Vorlesung das jetzt nicht? Also ich mache es eher für die mathematischen Inhalte, beim Programmieren oder Ähnliches, da mache ich es weniger, weil da ist so viel händisch. Klar gibt es auch theoretische Inhalte, aber nicht ganz so viele wie, ja, so sieht so eine Schleife aus und so sieht das aus. Das ist, ja, vielleicht muss ich da auch erst noch eine Möglichkeit finden, darüber zu reden. Es fällt mir leichter, über Mathe zu sprechen.
Ja, aber da vielleicht mal als Feedback. Also ich habe mir tatsächlich privat irgendwann angefangen, Podcasts zu Themen zu suchen, weil ich jetzt zum Beispiel, ne, immer durchgängig berufstätig, ehrlicherweise, man kommt in die Vorlesung oder man kommt an eine Vorlesung ran und wird dann überrollt. Das ist super überfordernd, man kriegt nicht alles mit und steht danach mit riesigen Fragezeichen da und hat ganz wenig Möglichkeiten, das nachzubereiten, wenn man keine Aufnahmen hat und Skripte aus PowerPoint-Präsentationen. Und da ist dann tatsächlich für mich was super Positives gewesen, wenn ich das vorher anhören konnte, einen groben Kontext bekommen habe und dann in der Vorlesung nicht von den neuen Themen überrollt wurde. Und vor allen Dingen bei mir war immer ein ganz großes Thema Angst, weil ich schlichtweg so eine technische Mechanik, Mathe, das hat mir Angst gemacht. Ich bin auch mal sitzen geblieben wegen Mathe, so, ne? Ist jetzt bei mir nicht ganz, also deswegen für mich war das, das wäre jetzt so der Traum, dass ich mir vorher mal was anhören konnte, bevor ich dann in eine Vorlesung gehe, die dann halt auch ein bisschen schwieriger sind. Und ich meine, gerade Fachfremde oder Berufstätige haben ja halt auch einfach oft nicht unbedingt das Thema, dass sie jetzt gerne Mathe machen, sondern dass es halt ein Werkzeug ist, was man dann auch nutzen möchte, aber jetzt selten immer so hochhellhaft begeistert davon ist. Wie hast du das genutzt, Gudrun?
Bei mir ist es nach wie vor allen Dingen auch ein Speicher, um bei einzelnen Stellen in die Tiefe zu gehen, wo ich in der Vorlesung nicht dazu komme. Also jetzt, wenn wir nochmal bei dieser Vorlesung Modellbildung bleiben, das ist halt so eine Vorlesung, die eher so von Thema zu Thema hüpft. Und ich kann dann immer zeigen, man würde da die und die mathematischen Methoden anwenden, um die und die Fragen zu beantworten. Andere Fragen kann man so nicht beantworten, da muss man wieder ein anderes mathematisches Tool nehmen, obwohl man immer noch im selben Thema ist. Das ist so ein bisschen untypisch für uns, so unterrichten wir normalerweise nicht. Aber dann vermisst man dann natürlich auch, dass man nicht einfach mal hingehen kann und sagen kann, und wie sieht das jetzt im Detail aus? Und dieses Detail ist dann häufig in Podcast-Folgen.
Also wird dann das genutzt? Kriegst du da das Feedback, dass jemand sagt, hier, das habe ich mir angehört?
Das ist eine ganz witzige Frage insofern, als es darüber tatsächlich eine Masterarbeit gibt aus dem Studiengang Wissenschaftskommunikation am KIT. Die hat unter anderem den Podcast Modellansatz benutzt und hat meine Studierenden befragt, wie sehr diese Angebote benutzt werden. Das fand ich total schön, als sich die Studentin das Thema überlegt hatte und dann auch das gemacht hat. Und die Rückmeldung ist halt, es wird benutzt, aber auch die Studierenden haben halt das Problem, dass sie nicht genug Zeit dafür haben, um alle diese Angebote zu nutzen. Und ich bin ja auch dann eher von der Art, dass ich sage, ich möchte denen lieber möglichst viele Sachen zur Verfügung stellen, damit die das finden, was sie wirklich interessiert. Und dann reicht mir das auch sozusagen, wenn ich dann 10 Sachen hinlege und die haben eins und das gefällt denen gut, dann denke ich, super. Aber wenn ich 10 Sachen hinlege und keins gefällt denen, dann bin ich traurig. Ja, und das andere ist, ich kann tatsächlich den Podcast zur Verfügung stellen als ein weiteres Medium, um Leistung zu erbringen. Also typischerweise, wenn ich jetzt nicht gerade eine Klausur schreibe oder eine mündliche Prüfung mache, gibt es ja auch noch diese Möglichkeiten. Ich habe an einem Projekt gearbeitet, zum Beispiel auch in einer Gruppe, und dann muss ich das entweder mündlich verteidigen oder ich mache eine Ausarbeitung dazu. Und bei der mündlichen Verteidigung sind wieder eben nur die dabei, die vielleicht in demselben Vorlesung waren. Und oder die Arbeitsgruppe und ansonsten niemand. Und bei der Ausarbeitung, das ist auch wieder was im Schrank verschwindet, ne? Und da gibt's immer bei mir jetzt die dritte Möglichkeit, ihr könnt auch dazu einen Podcast aufnehmen. Und da ist dann auch garantiert, dass das bei uns im Modellansatz veröffentlicht wird. Oh. Und natürlich ist es so, dass das für die Studierenden auch mit Angst verbunden ist, sowas auszuprobieren. Aber es gibt immer wieder welche, die das machen und die Ergebnisse sind zum Teil extrem erfreulich. Also wir haben diverse Folgen, die halt eigentlich so eine Art Leistungsschau sind, statt also Ausarbeitung oder mündliche Prüfung.
Fällt dir da gerade spontane Folge zu ein? Weil das hätte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass es
ja,
dazu Folgen.
Ja, also zum Beispiel haben welche analysiert Starte und Landung am Frankfurter Flughafen. Unter dem Aspekt, dass da die Sicherheitsabstände eingehalten werden müssen. Und die haben dann sozusagen Echtzeitdaten ausgewertet und haben dann geguckt, wie viel ist da eigentlich noch an Raum und haben dann festgestellt, dass der Frankfurter Flughafen in der Regel knapp über der Schwelle schon arbeitet, die eigentlich noch sicher wäre. Und die haben das mit ganz viel Enthusiasmus, also die hatten auch schon gewisses Vorwissen und auch unterschiedliche Vorbildungen, bevor die überhaupt Mathe studiert haben. Und haben dann diesen Podcast benutzt dazu, dass sie das mal alles da sozusagen abladen konnten, was sie für sich selbst so als Nerdwissen empfunden haben, was sie aber in dem Projekt benutzen durften. Und eben, was dann nicht in meinem Schrank verschwunden ist, sondern durch diesen Podcast für alle zur Verfügung gestellt ist. Und es sind auch verschiedene Themen, die irgendwas mit Strömungen zu tun haben, die bei uns Themen im Softwarepraktikum sind. Und das verlinken wir auch tatsächlich, wenn Leute sich überlegen, ob sie an dem Softwarepraktikum teilnehmen wollen. Da gibt es halt bei uns auf der Seite eine Auswahl von Ausarbeitungen, die uns gut gefallen haben und Podcast-Folgen, die von Studierenden als Ergebnis von so einem Projekt erstellt worden sind. Dann können die sich das vorher anhören und stellen fest, ach, da geht's darum und das war für die schwierig und das war für die gut und das ist die Vorbildung gewesen und das waren ja auch gar nicht solche Überflieger. Vielleicht kann ich mir das auch zutrauen, weil das ist ja das Zweite, was da noch transportiert wird, dass Leute, die sowas machen, eben nicht irgendwelche engelsgleichen Wesen sind, die am Himmel schweben, sondern dass sie auch genau dieselben Sorgen und Ängste haben, wie man selber vielleicht auch und es dann trotzdem geschafft haben.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist da natürlich auch, das sind ja nicht Gespräche, die die nachher selbst komponieren oder alleine dabei stehen, sondern in unseren Gesprächen läuft es ja immer so, dass einer von uns beiden dabei ist. Und wir versuchen natürlich mit unserer Erfahrung das auch immer auf eine Art zu leiten, dass da nicht zu blöden Situationen kommt, wo man sich verfährt oder so. Sondern durch dieses zusammen miteinander sprechen hat man sowieso immer einen Fluss. Aber man kann auch gleich zu den Themen weiter einsteigen oder sagen, okay, da biegen wir jetzt lieber in diese Richtung ab. Das gehört natürlich auch immer dazu, weil wir möchten ja nicht, dass irgendjemand nachher irgendwas veröffentlicht, was ihm später oder ihr nachher peinlich leid tut.
Ist. Ja, genau.
Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich auch dabei. Eine andere Sache, die wir auch viel nutzen, also Gudrun hat es genannt, dieses Abgreifen von Themen, ist, wenn uns aus irgendeinem Grund Expertinnen oder Experten über den Weg laufen, von Themen, die wir vielleicht irgendwann mal brauchen könnten, sei es für Projekte oder halt für Vertiefungsthemen in der Modellbildung, oder bei mir ganz oft Themen, die ich dann auch in Vorlesungen nachher benutze. Also das ist, also ich habe wirklich ganz, ganz viele Beispiele, wo ich Dinge in Vorträgen gesehen habe, auf wissenschaftlichen Konferenzen, aber auch auf der Gulasch-Programmiernacht zum Beispiel sehr häufig, die ich dann nachher direkt in Unterricht übernehmen konnte, wo ich dann gesagt habe, okay, diese Motivation, diese Anwendung, die bringe ich dann im Unterricht mit ein. Und wenn dann jemand sagt, es interessiert sie oder ihn noch mehr, dann können die das auch weiterhören. Also beispielsweise, ja, die Incredible Proof Machine, das ist etwas, mit dem ich jetzt in die Grundkonzepte des Beweisens darstelle, was sonst immer unfassbar trocken ist, wenn man das so ganz, ganz fundamental aufbauen will auf Basis eines Kalküls und da können die das plötzlich spielerisch mitnehmen und zur Geschichte dazu, wie kann ich mit Logarithmen rechnen, das Gespräch über Rechenschieber damals, das sind Sachen da, diese Beispiele, die bringe ich jetzt immer noch, ist zwar jetzt nicht etwas, was man heute noch nutzt, wobei das Ganze hat dann doch wieder sehr, sehr viel Anwendung, wenn man sich überlegt, okay, das ist der Grund, oder der Computer historisch. Man kann nämlich mit dem Newton-Verfahren und den Konzepten von Rechenschieber erklären, warum plötzlich, weswegen dort diese Rechnung plötzlich so effizient, so schnell geht und man plötzlich halt First-Person-Shooter so schnell spielen konnte, weil das Ganze auf Rechnen, auf Logarithmengesetzen funktioniert, auf der Basis und auf dem Newton-Verfahren, was halt sonst eigentlich gar nicht geklappt hätte. Und die ganze Historie dahinter, wo kommt eigentlich der Rechenschieber her? Das habe ich auch nicht gewusst, sondern habe ich auch erst durch das Gespräch erfahren, was dann hier auch wir im Podcast drin hatten zum Rechenschieber. Oder wenn es um Internet of Things geht, wenn ich darüber was erzähle, dann lerne ich von dem Smart Meter Gateway, die Folge, die wir dort hatten, die Konzepte zu der Kombination Flipped Classroom. Ich habe davon wahnsinnig viel gelernt und diese Sachen im Unterricht eingesetzt. Probabilistische Robotik ist nachher Basis gewesen für ein Forschungsprojekt. Das sind also in Ansätzen wurde das nachher dann mit eingesetzt. Und allein das Gespräch zu Operations Research, die ganzen Beispiele, die da genannt wurden, das sind alles Dinge, die wir dann, oder ich kann für mich auf jeden Fall sprechen, die ich dann nachher in meinen Unterrichtseinheiten dann auch gleich mit nutzen konnte. Und sozusagen ich da im Vorbeigehen, während ich tolle Folgen aufnehmen konnte, selbst auch wahnsinnig viel lernen konnte und das dann auch benutzen konnte.
Das heißt, aus dem Projekt, was eigentlich mal mit wir nehmen mal Podcast-Folgen auf, ist jetzt eine Ergänzung zu Vorlesungen, teilweise Inspiration für Vorlesungen, aber auch Studienleistungen geworden und sogar eine Masterarbeit, was ja sehr, sehr schön ist. Was kommt noch?
Das kann man nie wissen, nachdem wir festgestellt haben, dass alles Mögliche sich entwickelt hat, womit wir nicht gerechnet hatten. Was ich mir vorher auch nicht so überlegt hatte, das ist das, was Sebastian eben angedeutet hatte, dass ich auch tatsächlich, wenn ich, sagen wir mal jetzt, entweder in einer Zeitschrift oder auf Twitter was Interessantes sehe und denke, die Person würde ich gerne mal kennenlernen und mit der darüber sprechen, habe ich jetzt immer den Podcast, den ich vorschieben kann. Oder wenn ich auf einer Konferenz bin, ne, und der Vortrag war richtig toll, klar gehe ich hin und sage, der Vortrag war richtig toll, vielen Dank, und dann ist Schluss. Und jetzt kann ich sagen, der Vortrag war richtig toll, vielen Dank, hätten Sie vielleicht noch eine halbe Stunde Zeit, um das für den Podcast nochmal zu besprechen. Und dann habe ich ganz viel davon, dass ich dann einfach die Person so kennenlernen kann, über die Forschung nochmal sprechen kann, selber ganz viel nochmal dabei lerne, mehr als in dem Vortrag. Und das ist eine Podcast-Folge, die dann auch rausgeht, die wieder dazu einlädt, auch darüber mit mir Kontakt aufzunehmen. Also es gibt ja auch diese Rückmeldungen auf Podcasts. Wir haben die und die Folge gehört. Wir haben gerade das gleiche Problem. Können Sie uns bitte mal den Kontakt vermitteln oder können Sie uns die Masterarbeit geben, die da besprochen würde, weil das würde uns im Moment extrem inhaltlich weiterhelfen. Das ist ja auch toll.
Jetzt habt ihr schon zwischendrin Lehramtsstudierende erwähnt, also eher zufällig, weil wir ja über das 3D-Platzierungsproblem diskutiert haben. Habt ihr denn Kontakt zum Lehramtsstudiengang und ist das vielleicht auch mal methodisch-didaktisch aufgegriffen worden, was er da mit Podcasts treibt?
Das ist jetzt schon ein bisschen unheimlich, dass du das jetzt fragst. Weil das war sozusagen das, was ich mir gerade notiert hatte, dass ich da unbedingt noch drauf eingehen will. Der Punkt ist, dass es gibt ja diesen losen Verbund von Wissenschaftspodcasts, die auf Deutsch sind, die sich auch jährlich einmal zu einer Tagung treffen. Die heißt dann immer Ganzohr. Und auf diesen Ganzohr-Tagungen sind wir auch schon vor vielen Jahren angesprochen worden von Leuten, die halt auch in der Bildung sowohl für Kinder als auch für Erwachsene tätig sind. Eure Podcasts, da gibt es viele Folgen im Modellansatz, die sich eigentlich dafür eignen würden, auch in der Schule eingesetzt zu werden. Nur jemand, der in der Schule unterrichtet hat, nicht die Zeit, erst den Podcast zu finden, zu hören und dann sich noch zu überlegen, wie ihr den in der Schule einsetzen würdet. Könntet ihr nicht wenigstens mal zu Folgen, die sich eignen, zwei Seiten dazu geben, mehr Quellen und wie könnte man daraus Unterricht machen? Dann haben wir gesagt, ja, gute Idee. Dann lag es ein paar Jahre in der Ecke. Und inzwischen habe ich aber ungefähr für 15 oder 20 Folgen vom Podcast Ausarbeitung von Leuten, die bei uns Lehramt Mathematik studieren. Das ist dann immer für gymnasiales Lehramt in Baden-Württemberg auch die Möglichkeit gegeben, als eine Seminararbeit sich eine Podcast-Folge auszusuchen und sich zu überlegen, wie man das im Unterricht einsetzen würde. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das muss nicht immer ganz normal der Unterricht sein. Das kann auch sowas sein wie, ich nehme das zur Grundlage für eine eigene wissenschaftliche Ausarbeitung, was ja auch Bestandteil eigentlich in allen Ländern irgendwie ist. In Baden-Württemberg ist das immer GWS, ganze Familie schafft. Das ist nur die Umschreibung, weil sozusagen, wenn dann das Kind dran ist, das zu machen, dann werden immer alle eingebunden, damit es auch gut wird. Deswegen ganze Familie schafft.
Okay.
Genau. Oder eben wirklich im Unterrichtsgeschehen oder in einem Zuge einer außerunterrichtlichen oder Projektwoche und so. Und da ist die Rückmeldung halt auch so, dass das die Lehramtsstudierenden total toll finden, dass sie einfach mal völlige Freiheit haben, auch einfach sich was auszuspinnen. Sozusagen, man nimmt den Podcast als Grundlage, stellt fest, ach, das ist ja ein interessantes Thema, wie würde ich das jetzt? Und dann überlegen die sich halt mit ihrer Vorbildung zum Beispiel in einer Klasse 6, an was könnte ich das anbinden? Was könnte ich mit denen machen und dann Arbeitsblätter entwickeln und ein Unterrichtsgeschehen entwickeln und so. Und da haben wir jetzt also, wir nennen das mal Handreichungen, also Handreichungen für den Unterricht, die man dann rausgeben kann, wo dann einzelne Podcast-Folgen tatsächlich aufbereitet werden für die Schulen.
Ja, cool. Sind die irgendwo öffentlich?
Noch nicht. Das ist immer das Problem mit unserer Zeit. Aber wir haben ja in Karlsruhe schon ganz, ganz lange ein sogenanntes Schülerlabor, wo es eigentlich darum geht, dass die Schüler und Schülerinnen hinkommen und Sachen machen, was aber inzwischen auch auf Online-Angebote erweitert worden ist. angestoßen durch verschiedene Dinge, aber forciert auch durch Corona. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir das in nächster Zeit auch anbinden werden, zu diesen Online-Angeboten, das erstmal dazu zu legen, weil das ist dann jetzt leicht gemacht. Und da ist sozusagen mein Höhepunkt da drin war, dass dann tatsächlich eine Gruppe gesagt hat, ja, wir sind angeregt worden, aber dann haben wir doch lieber selber einen Podcast aufgenommen. Und ist das nicht toll?
Ja, cool. Gut, das heißt, jetzt ist es auch in der Schullehre mit drin. Das heißt, es hat sich weiterentwickelt. Habt ihr noch Ziele für die nächste Zeit für den Podcast? Wo wollt ihr noch hin?
Das größte Problem ist und bleibt immer noch die Zeit.
Ja.
Also ja, wenn wir mehr in der Lehre eingebunden sind, ist gerade jetzt zur Pandemiezeit, ist ja auf einen Schlag dieser Wechsel gekommen zur Online-Lehre. Also ich kann nur für mich sprechen. Ich habe natürlich auf einen Schlag wahnsinnig viel mit Podcasts gemacht, die jetzt nicht in den Modellansatz-Podcast reingegangen sind, sondern halt, dass ich wahnsinnig viel in der Lehre mit dem Podcast gemacht habe. Und das sind natürlich dann immense Aufwände, die da reingehen. Und immer wenn jetzt neue Veranstaltungen kommen, möchte man das ja auch wieder auf diesem Niveau machen. Da ist es schwer, dann auch erstmal die Zeit zu finden, wieder aus diesem Pandemiemodus mal wieder rauszukommen und mal wieder mehr Zeit auch für andere Dinge zu haben. Und was ich erstmal, ja, worauf ich mich wahnsinnig freue, ist halt auch wieder diese ganzen Gespräche zu führen. Also das passiert immer wieder, dass ich auch Themen habe, wo ich mit Leuten übersprechen kann und wir schon einig sind, ja, darüber wollen wir sprechen. Und dann kommt man kaum dazu, das dann auch wirklich mal zu planen und dann zu tun, weil einfach auch wahnsinnig viel mit der Lehre zu machen ist. Und ja, auf der anderen Seite sehe ich ja, wie viel diese ganzen Themen, die in dem Podcast drankamen, die Lehre auch bereichern. Und deswegen ist es immer ziemlich schwer, dann das abzuwägen. Aber momentan ist einfach, ja, die letzten Jahre waren so ein Umbruch. Das lockert sich ja jetzt erst langsam wieder, dass man dort auch wieder sich um Dinge kümmern kann, die ein bisschen über dem Tellerrand hinaus sind und dass man mit denen halt auch sich beschäftigen kann. Und der Podcast gehört natürlich dazu, liegt uns ja auch total am Herzen, auch wenn jetzt zum Beispiel von mir in der letzten Zeit wenig Folgen gekommen sind. Aber der Grund ist klar, ich habe halt die meisten Sachen erstmal intern für die Lehre aufgenommen, weil erstmal muss ich die Studierenden durchbringen und besonders in der Zeit, wo natürlich auch wenig vor Ort unterrichtet werden konnte aus den ja bekannten Gründen. Da war natürlich die Rolle davon besonders wichtig. Schön ist natürlich auch, die ganzen Leistungen waren dann trotzdem gut. Nur jetzt kann man langsam mal wieder sich anders orientieren. Nur jetzt habe ich natürlich auch gesehen, wie viel das auch für den jetzt wieder startenden Präsenzunterricht hilft. Dass ich eigentlich sage, ich möchte sowas halt auch weiterführen. Jetzt müssen wir mal gucken, was die Zukunft bringt. Die Themen selbst, also ob wir jetzt nun Kolleginnen und Kollegen haben, ob wir Absolventinnen oder Arbeiten, die wir betreuen haben, mit denen dort sprechen, oder wenn man auf Konferenzen oder irgendwo Themen hat, wo man sagt, da will ich mich mit Personen unterhalten. Das sind einfach viel zu viele, als wir Zeit haben. Und so gesehen, wir wissen eigentlich, wo wir hingehen würden, wenn wir könnten. Nur da dann erstmal hinzukommen, das ist das andere Problem, weil man kann sich ja nicht vierteilen.
Ich meine, was ein bisschen ein Vorteil ist von der letzten Zeit, dass wir halt geübt haben, auch Gespräche zu führen, wo wir nicht im selben Raum sind. Also vor der Pandemie war halt dann auch wirklich mein Prozedere, ich reise irgendwo hin, um jemanden zu treffen. Und das ist halt jetzt nicht unbedingt notwendig, wenn mir ein Gespräch sehr wichtig ist. Auch wenn das natürlich immer noch ein bisschen eine andere Chemie ist, wenn man wirklich am selben Tisch sitzt. Aber es sind mehr Sachen möglich als vorher. Mhm. Das ist eigentlich ganz gut. Und sind halt auch Leute mehr ausgestattet. Jeder hat ein vernünftiges Mikro, weil man es halt gebraucht hat für alles Mögliche. Und inzwischen sind ja jetzt auch Podcasts viel bekannter, dass Leute nicht mehr einfach so den Kopf schütteln, was soll das sein und was bringt das und wer will das überhaupt hören. Eher ist es jetzt so, wenn ich mal jetzt wo bin und frage nach der Vorlesung und wer hat schon den Podcast Modellansatz gehört, dass dann von 20 Leuten 3 oder 4 aufzeigen. Und das ist ja auch toll, das ist auch eine schöne Entwicklung. Mhm.
Wobei wir immer noch darauf warten, dass irgendjemand mal uns erzählt, ich habe das Studium, das Mathe- oder Informatikstudium womöglich auch angefangen, weil ich den Podcast gehört habe. Mhm. Aber das kommt bestimmt noch irgendwann.
Garantiert. Das zweite Thema von der heutigen Folge ist ja auch die Lehre. Habt ihr zum Podcast noch irgendwas, was ihr unbedingt erzählen wollt?
Für die Lehre?
Nein, jetzt einfach noch zum Podcast, bevor wir zum Thema der Lehre gehen.
Okay, du willst das jetzt abschließen. Also du hattest ja gefragt, was wir noch vorhaben. Und es gibt tatsächlich noch ein Projekt, was ich gerne anhand des Podcasts gerne starten würde und wo ich mir noch nicht so richtig klar bin, wie das dann weitergehen wird. Das müsste man dann einfach gucken. Wir haben ja so zwischen den Zeilen in dem Modellansatz-Podcast auch das Projekt verfolgt, klar zu machen, dass halt Mathematik und die Anwendung von Mathematik nicht nur von Männern gemacht wird, sondern dass das halt sehr vielgestaltig ist. Und wir haben immer darauf geachtet, dass wir wenigstens die Hälfte auch Frauenstimmen haben. Und nicht nur meine Frauenstimme, sondern eben auch bei den Gästen und Gästinnen. Und da sind, es war nicht beabsichtigt, aber es sind tatsächlich einige Folgen dazwischen, wo gerade Frauen sehr interessante Geschichten erzählen, wie sie eigentlich in die Mathematik gekommen und dort geblieben sind. Also was da sozusagen eine Rolle gespielt hat. Und ich finde, das ist so ein Schatz, den man nochmal heben müsste aus den Folgen, die wir schon haben. Und dann daraus weiterentwickeln, dass man vielleicht Gespräche führt in Zukunft, die sich nur auf dieses Thema fokussieren. Dass man versucht, klarer zu machen, was sind eigentlich die Situationen, die Frauen dazu bringen, in die Mathematik zu kommen und dort auch zu bleiben. Weil das immer die große Frage ist, warum uns die Frauen spätestens nach dem Studium wieder verlassen und nicht mal zur Promotion bleiben wollen. Die haben ja schon ihre Gründe, aber was könnte man sozusagen an unserer Fachkultur ändern, dass das ein bisschen vielgestaltiger werden kann, weil das verarmt ja auch, wenn immer die Hälfte gleich wieder verschwindet, nachdem sie einen Abschluss haben. Also das ist immer noch so ein Projekt, das werde ich auf alle Fälle umsetzen, sobald ich mal eine Minute Zeit dafür habe. Und eigentlich, was dazu auch noch gehört, wären noch mindestens zwei Mitstreiterinnen, die das mittragen.
Ja, als einen ganz wichtigen Punkt, warum wir eigentlich auch den Podcast so nennen. Auf der einen Seite hat man natürlich diesen mathematischen Begriff des Modellansatzes, wie man sein Modell ansetzt, aber gleichzeitig sehen wir auch die Personen, mit denen wir sprechen, als Modelle, als Personen, die diese Wissenschaft und halt auch die anliegenden, nebendran liegenden Themen voranbringen und halt auch zeigen, warum machen sie das. Und das natürlich unabhängig ist, welches Geschlecht man hat oder wo man herkommt, das ist ja eigentlich vollkommen klar. Nur solange Menschen nicht sehen, dass das auch wirklich alle machen, wird es auch schwierig, gerade für die jüngeren Menschen, für die Kinder, das auch tatsächlich sich vorstellen zu können. Und für uns ist das komplett selbstverständlich. Aber ganz offensichtlich ist die Repräsentation nicht da. Und wenn man sich mal anguckt, wie viele Professorinnen gibt es eigentlich, das ist grauenvoll. Und ja, auf der einen Seite gibt es dafür strukturelle Gründe, auf der anderen Seite müssen natürlich auch die Personen sich dafür interessieren. Und gerade in Karlsruhe ist es so, dass der Frauenanteil im Mathematikstudium traditionell sogar sehr hoch ist. Aus dem, man muss leider sagen, glücklichen Grund, dass auch dort das Lehramtsstudium mit zusammen mit den Diplomstudiengängen zusammengeführt wird. Und viele Vorlesungen dort zusammen sind. Und das ist eine besondere Situation, auch eigentlich ein Segen. Aber für uns war das eigentlich immer vollkommen normal. Ganz im Gegenteil zu den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen, wo der Frauenanteil natürlich, also ich selbst habe ja in Nebenfächern mal mit Maschinenbau angefangen, später Elektrotechnik. Dort waren die Studentinnen in der absoluten Minderzahl, was wir eigentlich aus der Mathematik überhaupt nicht gewohnt waren. Und die ganzen MINT-Diskussionen, wo man dann so da sitzt, ja, wo sind sie denn? Ja, 50%, gut, haben wir nicht ganz erreicht, aber wir waren davon nicht weit weg. Da ist dann die ganze Diskussion, ja, ist denn das überhaupt interessant für Frauen? Ist totaler Quatsch. Natürlich ist es interessant. Und vom Thema, dass sie nicht befähigt davon werden, da will ich gar nicht erst anfangen, was totaler Humbug ist. Ich meine, auch Informatik, Programmieren wurde am Anfang nur von Frauen gemacht. Die haben sich das ausgedacht. Diese ganze Diskussion ist so verquer. Und da muss man einfach auch da anfangen und diese, ja, ich möchte die Vorbilder nennen, aber einfach auch diese Personen darstellen, dass die natürlich das genauso machen und auch genauso viel Spaß dran haben, dass sich auch die jungen Menschen dann vorstellen können, auch in diese Bereiche reinzugehen, dass es nicht allein schon daran hapert. Da sollte sagen, ich weiß nicht, ob ich das machen kann, dass man sagen kann, hier, das gibt's. Die sind da, machen das, die finden das total klasse und können das genauso wie alle anderen auch machen. Selbstverständlich, das muss man einfach auch darstellen. Und diese Modelle möchten wir halt dort auch.
Ja, und es ist kein Hexenwerk und alle scheitern zwischendrin und das ist auch vollkommen normal. Ja. Und das Thema Kultur auch, ich meine, ich bin gelernte Mechanikerin, man muss schon richtig Bock drauf haben, um sich den Scheiß zu geben. Und das ist im Ingenieurwesen leider ganz oft gar nicht anders. Das ist auch eine große Kulturfrage. Aber ich freue mich, also ehrlicherweise habe ich natürlich durch die Anbindung zum Beispiel über sowas wie die Podcast-Szene und die Wissenschaftspodcasts, habe ich immer Modelle gehabt. Und ich glaube, das ist auch für mich immer was Motivierendes gewesen. Deswegen mir persönlich auch immer wichtig drüber ist mit Hallo, es gibt Frauen im Maschinenbau.
Ja, ne?
Deswegen rede ich da auch sehr gerne drüber. Ja, ich freue mich dann auf das Projekt, wenn es kommt, Gudrun. Würde mich sehr freuen. Genau. Wo wir dann aber schon bei den Ingenieurswissenschaften sind, weil das zweite Thema für den Podcast ist ja, wie gestaltet ihr Lehre und warum? Und tatsächlich würde ich anfangen mit, was sind eure Grundgedanken, wenn ihr erstmal Mathe für Mathematikerinnen für Angehende aufarbeitet? Und dann, wie verändert ihr das, wenn ihr dann plötzlich zu den Ingenieurinnen geht? Wer will anfangen?
Sebastian muss anfangen.
Du hast es ja im Vorfeld schon angesprochen, dass dich das interessiert. Und da sitze ich da wirklich so davor, so, okay, was hast du erlebt, dass du auf diese Frage gekommen bist?
Keine guten Mathevorlesungen.
Wenn ich mir überlege, was will man dann unterrichten? Und ich meine, man muss auch ganz klar sagen, wir machen das auch aus einer ganz besonderen Brille aus der Hochschulbildung. Wir haben ja in gewissem Maße nicht den gleichen Background wie die Mathematiklehrenden, die ja eigene didaktische Veranstaltungen darüber haben. Wir haben die Pädagogische Hochschule hier, die ja wirklich darauf spezialisiert sind. Es gibt ja auch Mathematikdidaktik-Lehrstühle. Da war ja auch hier Inverted Classroom mit Christian Spannagel. Er ist ja der absolute Spezialist dafür. Das heißt, die Hochschullehre ist ja schon so gebaut, dass da nicht so ein großer Schwerpunkt darauf gelegt wird, sondern es werden die Leute, die in der Forschung und in der Wissenschaft ja es sich so weit qualifiziert haben, dem wird dann gesagt, okay, ihr sollt jetzt auch bitte das mal wieder weiter vermitteln. Sagen wir mal so, das ist schon ein bisschen komische Grundlage.
Nicht optimal.
Ja, nicht optimal. Ich glaube, an vielen Punkten wäre es gut, wenn es dort mehr didaktische und auch pädagogische Unterstützung gibt für die Lehren. Wobei, ich muss sagen, muss da vorsichtig sein, die Unterstützung gibt es schon. Nur es ist nicht Teil des Studiums als solches, nicht Teil der Qualifikation. Man kann danach Kurse besuchen und ähnliches. Und ob das einige machen oder nicht, das weiß ich jetzt nicht oder kann ich nicht sagen, wie viel das genutzt wird. Dafür die Angebote gibt es natürlich. So, und dann ist natürlich die Frage, wenn man nachher in der Situation ist und man will bestimmte Themen an einen bestimmten Personenkreis vermitteln, dann gucke ich mir an, ja, was will ich eigentlich vermitteln? Und in vielen Bereichen ist es so, jetzt auch gerade nach dem Bologna-Prozess, dass wir dann sogar eine Auflistung haben. Was will man in der heutigen Zeit alles drin haben? Das muss ja alles zueinander passen, dass dann in den Folgeveranstaltungen vorausgesetzt werden kann, was ist alles dort vorhanden. Und die Tiefe und die Menge des Stoffs ist natürlich unterschiedlich, ob man in einem Mathematikstudiengang ist, ob man Informatik- oder Ingenieursstudiengang ist. Je nachdem ist es etwas Unterschiedliches und genauso ist es auch sehr unterschiedlich, wie viel Zeit man dafür hat. Das hört sich jetzt so an, als wären wir da absolut festgelegt. Aber die Realität ist natürlich, das sind meistens nur so Stichworte, wo die Tiefe, wie etwas unterrichtet wird, also jetzt wie tief und auf welche Art und solches, da haben wir immer noch wahnsinnig viel Freiheit. Und ich muss sagen, da unterscheide ich eigentlich auch nicht sehr stark, so einfach vom Kopf her, ob das jetzt für Personen ist, die Mathematik studieren, Ingenieurswissenschaften, Informatik oder irgendetwas anderes, sondern ich weiß, was muss ich unterrichten, also welche Themen sollten mindestens zur Sprache kommen. Ich setze dann halt je nach Zeit noch Dinge drauf, die mir wichtig sind. Was wissen die Leute vorher? Und wie viel Zeit habe ich dafür? Und dann wird es halt zum großen Puzzlespiel. Was kann ich wie machen? In welcher Reihenfolge? Ja, es ist wie, als würde ich ein Buch schreiben. Da muss irgendwie eine Linie dabei sein. Und gut und schimpft auch manchmal, dass ich vieles immer sehr strukturiert angehen will. Ich überlege mir, was sind so die Dinge, wo ich am meisten für brauche und ich zerlege das dann immer weiter, dass ich dann irgendwann weiß, okay, womit kann ich überhaupt anfangen? Und in manchen Themen ist es so, es gibt keinen guten Anfang. Wenn ich damit anfange, dann muss ich behaupten, okay, darüber erzählen wir später noch was, weil ich kann dieses Wort jetzt noch nicht beschreiben. Oder beim anderen Thema wär's nicht anders, aber da muss man halt schon gucken, wie kriege ich das dann hin, ohne dass ich immer wieder mich ums Gleiche drehe, sondern auch irgendwie vorwärts komme, weil ich möchte ja dabei Wissen vermitteln. Und dann stellt sich schon die Frage, was kann ich machen, wie kann ich es machen? Und dann kommen wir zu dem Punkt, den du wahrscheinlich ganz, ganz wichtig findest. Wie vermittle ich den Leuten auch, dass das, was man ihnen dort erzählt, auch irgendwie eine Relevanz für sie hat? Weil natürlich könnte ich sagen, ja, die Relevanz ist,
ihr müsst die Prüfung bestehen.
Exakt.
Das ist kein guter.
Das ist dann eher so die Peitschenmethode. Ja. Ihr kommt nicht durch das Studium durch, wenn ihr nicht das erzählt, was ich euch erzähle. Ich habe da selbst schon den Anspruch, ich möchte denen irgendwie schon vermitteln, dass sie merken, wofür das ist. Und ich sage den Studierenden auch, ja, fragt mich, wozu braucht man das da? Gut, es kommt manchmal vor, dass ich die Antwort dann nicht so befriedigend finde, wo ich die jetzt dann schon ganz toll finde. Man wird auch den eigenen Ansprüchen nicht immer genügen, dass man sagt, okay, alles, was ich mache, da sollen die auch irgendwie wissen, wofür sie das brauchen. Weil, ja, manche Sachen muss man einfach auch machen. Weil ich weiß, es gibt theoretische Konzepte, die müsst ihr gemacht haben, weil andere Veranstaltungen die brauchen. Wie die das dann motivieren, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber da gibt es so ein paar Sachen, die kann ich einfach nicht weglassen, sondern die müssen einfach drin vorkommen. Dann ist natürlich auch die Frage, okay, bringe ich das sowas in eine Klausur rein oder nicht? Also Klausuren selbst, Prüfungsleistungen, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Das ist ja nicht, dass man sagt, nur weil ich es prüfe, wissen das die Leute. Es ist schon ein gutes Mittel zu sagen, ich mache einfach alles, dann lernen die alles, dann delegiere ich aber den Lernprozess und diese Auswahl, wie die Leute das mitkriegen, an die Studierenden selbst. Ich möchte aber lieber zwar schon diesen Anspruch geben, aber den Leuten helfen, wie sie etwas verstehen können. Ich sage nicht, dass die Art, wie ich es erkläre, die beste ist. Aber ich gebe ihnen eine Methode, so und so könnt ihr das mitnehmen. Wenn ihr eine andere benutzen wollt, von mir aus gerne. Oder wenn ihr etwas auf eine andere Art rechnen wollt, könnt ihr auch gerne tun. Das Ergebnis muss nur nachher stimmen. Nur ich habe mit den ganz vielen Jahren gelernt, beispielsweise, benutzt keine römischen Zahlen, wenn ihr lineare Gleichungssysteme löst. Das hat einen ganz einfachen Grund. In der Schule lernt man nämlich erstmal, ich schreibe römische Zahlen neben Gleichungen, die ich benutze. Und da wird ganz oft das Einsetzungsverfahren benutzt. Und dann schreibe ich römisch 1, römisch 2, römisch 3. Und sobald das dann Gleichungssysteme werden mit 2, 3, 4 Gleichungen, kommen die Studis durcheinander. Und sobald ich diese römischen Zahlen dort sehe, weiß ich schon, oh Gott, das wird jetzt schrecklich bei der Korrektur. Und dann sage ich denen auch, bitte glaubt mir, macht das Gauss-Jordan-Verfahren ganz, ganz formal, wie ich euch das zeige. Ihr seid schneller, ihr seid sicherer, ihr bekommt bessere Ergebnisse. Versucht es doch einfach mal. Und ich sehe es dann halt in Ergebnissen. Sobald ich die römischen Zahlen sehe, weiß ich, oh Gott, die Hälfte wird es nicht schaffen. Ich gucke ja auch schon nach, ob sie es hinkriegen. Aber ich lasse ihnen die Freiheit. Wenn sie dann trotzdem zum richtigen Ergebnis kommen, wunderbar, bin ich glücklich. Nur das sind so Dinge, wo man dann versucht, denen mitzugeben, wie könnt ihr etwas lernen, welche Methoden solltet ihr benutzen, wo ich die nicht ins kalte Wasser werfen will und sage, es kommt einfach alles dran, sondern mir dann schon Gedanken mache, was sage ich wirklich, was sozusagen klausurrelevant ist und nicht einfach nur, weil ich weiß, ihr müsst das und das irgendwie als Kompetenzen erlernt haben, sondern weil dahinter auch ein Konzept steht, wie ich denke, wie sie das auch gut aufnehmen können und in gewissem Maße ich natürlich schon sicherstellen kann, damit müssen sie sich beschäftigt haben und das bewerten wir nachher. Aber ein anderer Punkt ist auch, was kann ich eigentlich sinnvoll prüfen? Denn natürlich will ich jetzt nicht nur über Prüfungen sprechen, aber natürlich ist das ein wichtiger Teil. Man würde nicht auf etwas trainieren, wenn man nicht etwas hat, worauf man trainiert. Deswegen machen wir diese Prüfung. Aber worauf ich trainiere, da unterscheide ich oder haben wir die Möglichkeit in der Mathematik auch zu sagen, was sind eigentlich Fähigkeiten, die ich erlernen kann? Was könnte ich jederzeit in einem Buch nachlesen, wenn ich weiß, wo es ist? Wir haben in der Mathematik häufiger Kompetenzen, die wir vermitteln können, wo man sagt, okay, ihr seid nachher Problemlöserinnen und Problemlöser. Und solche Sachen, die ich einfach nur auswendig lerne und einfach nur rekapituliere oder sowas, das spielt fast keine Rolle in der Mathematik. Und sehr gerne sage ich auch, ihr könnt gern das Skript benutzen als Hilfsmittel. Wichtig ist nur, dass alle die gleichen Grundlagen haben, weil wenn ihr irgendein Wort nicht wisst, dann schlagt ihr das nach. Aber sie werden damit nicht eine Klausur lösen können, wo es nachher geht, eine Kompetenz darzulegen. Und in dem Punkt, denke ich mir, welche Kompetenzen sollen sie erlernen? Ich überlege mir, wie kann ich das in der Zeit, die mir gegeben ist, den Studierenden vermitteln, auf welche Art und Weise? Kann ich da irgendwie mir noch überlegen, welche Beispiele, Anwendungen ich dort auch bringen kann? Weil wenn sie halt merken, hey, ich kann das für das und das brauchen, dann schlägt dieses, da erzählt mir irgendjemand irgendetwas um zu etwas, hey, das ist ja spannend, das ist ja cool, das will ich auch können, das will ich auch verstehen. Und plötzlich merken sie, wie es funktioniert, ohne dass sie viel dafür tun müssen. Natürlich ist das die Theorie.
Praktisch. Das ist dann an der Stelle, wo sie schon ganz viel getan haben. Ne? Da macht es auf einmal Pling. Dann muss man nur noch ein bisschen tun und hat aber ganz große Ausbeute.
Ja, ich stehe da immer und sage, habe ich Ihnen doch alles schon erzählt? Vor 5 Wochen habe ich Ihnen das erzählt. Und dann die Studie so, ah, jetzt kapiere ich das. Ja, klar, am Anfang sieht man nur wahnsinnig viele Formelsymbole und ich bin 50 Schritte weiter und meistens auch viel zu schnell und diese ganzen Sachen. Und trotzdem, da steckt eine Menge Konzept dahinter. Und wenn ich also frage, wie baue ich diesen Unterricht auf? Ja, was ist die Prämisse? Was wissen die Leute? Was muss ich alles ermitteln? Was muss ich an Fähigkeiten vermitteln? Was ist die Konklusion? Welche Zeit habe ich dazwischen? Das ist mein Kalkulus, den ich dazwischen habe, den ich benutzen kann, um halt diese Software, diese Personen geeignet zu formen, den Kopf da zurechtzuschieben, dass dieses Wissen, diese Fähigkeiten dort reinkommt. Natürlich kommt auch nicht immer alles rein. Und das wird dann auch total spannend nachher bei der Prüfung. Da geht es ja nicht nur darum zu sagen, du hast geschafft oder nicht, sondern wir sollen ja dann auch eine gewisse Wertung mitgeben, weil das hat ja dann auch viele Auswirkungen, dass man auch bessere Leistungen mal ausgleichen kann mit schlechteren.
Andersrum.
Oder umgekehrt. Und da ist auch die Frage, da möchte ich auch diesen Wertung möglichst wenig dem Zufall überlassen. Und da blicke ich mir auch so, wie kann ich sozusagen das Ganze jetzt auf möglichst viele Bereiche verteilen, die Stoff sind, dadurch, dass um halt damit zu bewirken, dass ich nicht zufällig mal ein isoliertes Wissen abfrage, sondern möglichst breit abfrage, dass auch wenn mal jemand in einem Thema einen schlechten Tag hat, trotzdem die Gesamtleistung möglichst sinnvoll bewertet wird. Und du merkst schon, da kommt eine ganze Menge zusammen, was da alles reinspielt. Das wird auch über die Zeit kontinuierlich immer wieder überarbeitet. Manchmal Gedanken, ich gucke mir auch an, wie kommt's raus? Also am Ende sehe ich halt die Klausuren sozusagen als finales Ergebnis und gucke, würde ich jetzt sagen, dass die Leute das mitgekriegt haben? Oder ist es so, dass die Leute das überhaupt nicht mitgekriegt haben? Ich meine, momentan ist es so, dass zum Beispiel jetzt so die Ergebnisse in den Klausuren mit der Zeit besser werden, was womöglich auch daran liegt, dass ich gelernt habe, dass ich bestimmte Themen anders vermittle, wo ich dann sagen kann, okay, dann kann ich das Niveau wieder ein bisschen höher schrauben, um zu gucken, was kann ich denn noch alles mitbringen? Weil im Grunde genommen sitzen die ja auch alle da, um etwas zu lernen. Und das möchte ich ihnen ja auch auf eine Art vermitteln, dass sie auch wissen, was sie von dieser Veranstaltung haben. Auch wenn sie vielleicht manche sagen, so, was soll ich mit dieser Mathematik machen? Je besser ich vermitteln kann, warum sie das machen, umso mehr habe ich meinen Job getan. Und das alles spielt halt rein in dieser Konstruktion, wie ich etwas baue. Gut, ich bin momentan jetzt auch, unterrichte ich glaube ich viel mehr als Gudrun. Deswegen muss ich mich da tagtäglich mit herumschlagen sozusagen und auch ganz viel immer wieder neue Veranstaltungen mir ausdenken. Aber ja, so läuft das ungefähr ab und ein großer Teil ist halt auch ja diese Idee, was vermittle ich in welcher Zeit und was habe ich halt an Beispielen, die ich zur Motivation noch mit anbringen kann.
Gudrun, wie sieht's da bei dir aus?
Es gibt halt einen ganz großen Unterschied zwischen dem, wie Schülerinnen und Schüler aus der Schule kommen, was sie denken, wie Lernen geht, und wenn sie dann an eine weiterführende Schule kommen. Ich denke, das ist in einer Berufsschule ein bisschen in der Größenordnung anders, aber wahrscheinlich ähnlich. An Hochschulen und Universitäten ist es ganz doll, dass sich das total umkehrt. In der Schule ist vielleicht, wenn man einen Stoff hat, wo man 5 Stunden pro Woche hat, wird in einer Stunde von der Lehrperson irgendein Konzept vorgestellt und 4 Stunden gibt's zum Üben. Und dann gibt's noch Hausaufgaben. In der Uni ist es ja eher andersrum. Da sieht man schon auf dem Stundenplan, es gibt 2 Stunden in der Woche, wo Neues vorgestellt wird. 2 mal 90 Minuten. Und dann gibt's 1 Stunde mit 90 Minuten, wo das geübt wird. Und das stimmt natürlich nicht, weil das ganz viele üben, was dazu nötig ist, um diese 2 Stunden Theorie aufzuarbeiten. Das muss man auf einmal alles selber irgendwie machen. Und das muss man ja auch erstmal lernen. Und man könnte sagen, ja, dann muss man das ja vielleicht nicht so organisieren. Man könnte es ja vielleicht weiter so machen wie in der Schule. Aber das stimmt halt auch nicht. Sondern das ist einfach eine ganz andere Art, was man lernen muss. Also, dass man einfach in einer bestimmten Art und Weise kriegt man Dinge vorgestellt, so wie sie sich sozusagen dem Kopf desjenigen entstammen, der da vorne das in seiner Weise präsentiert. So wie Sebastian das eben erzählt hat oder wie das dann bei mir ist. Aber das muss man sich ja zu eigen machen. Also man muss es sozusagen erstmal in seinen eigenen Kopf reinkriegen, was dadurch geht, dass man eben wirklich mit der Vorlesung und den Übungsaufgaben arbeitet. Und dann muss das da eine Weile im Kopf rumgehen, auch im Zusammenspiel mit vielen anderen Sachen, die man dann auch noch lernt. Und dann muss das sozusagen über die Zeit in ein Wissen umgewandelt werden, was dann im Bauch ist. Also was man einfach zur Verfügung hat. Und das, was am Ende vom Studium im Bauch ist, ist das, womit man ins Leben rausgeht. Und da muss ich vielleicht nicht wie aus der Pistole geschossen noch genau wissen, wie jetzt irgendein Algorithmus gegangen ist. Aber ich muss halt wissen, es gibt die und die typischen Probleme. Da weiß ich, da gibt es zwei Ideen, wie man die angehen kann. Die haben die Vorzüge und Nachteile. Und wenn ich es jetzt für irgendwas anwenden will, weiß ich, wo ich nachgucke, was es da für Beispiele gibt. Und wenn es eben irgendwas ist, was da nicht ganz genauso ist, bin ich aber dann dadurch, dass ich eben so viel gearbeitet habe mit Sachen, die ich zuerst nicht verstanden habe und dann später verstanden habe, indem ich damit gearbeitet habe, mit anderen gesprochen habe, Übungsaufgaben gesehen habe, kann ich mir das dann auch erarbeiten für Sachen, die eben nicht exakt das sind, was aus der Vorlesung kommt, sondern was eben, was weiß ich, 50% anders ist.
Ja,
das kann man letztendlich durch Prüfungen nicht abprüfen, sondern kann man nur versuchen, dass die Grundlagen dafür da sind.
Da kann ich vielleicht noch ergänzend dazu sagen, in meinem Hochschulstudium gab es nie begleitete Tutorien zum gemeinsamen Üben.
Ja.
Weder im Bachelor noch im Master. Also man musste sich schon einfach immer alles selbst beibringen nach einer Stunde Vorlesung. Also im Online-Studium war es sogar echt nur eine Stunde in der Woche. Und der Rest musste komplett selbst erarbeitet werden. Ich würde auch tatsächlich sagen, dass ich meine Mathe-1-Prüfung die erste nicht bestanden habe, weil ich das deutlich unterschätzt habe und noch Vollzeit gearbeitet habe. Und dachte, dann schreibe ich mal Mathe 1. Das hat nicht funktioniert.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Problem in der Pandemie gewesen, dass dieser Hinweis, Leute, setzt euch zusammen, arbeitet zusammen und versucht, Dinge zusammen zu lösen, aus der Schulzeit erstmal abtrainiert ist. Jeder ist da Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer, dass das im Studium erstmal wieder umgedreht werden muss. Man muss sich das zusammenarbeiten. Es ist so ein trockener Stoff, dass ja, man alleine erstmal schon mal große Schwierigkeiten hat und man auch lernen muss, hey, wir können alle voneinander profitieren. Auf der einen Seite jemand, der es sehr schnell verstanden hat, wenn die Person dann anfängt, das auch erklären zu müssen, merkt sie erst,
das sind ganz viele Lücken eigentlich gewesen, genau.
Genau, wird dadurch selbst unwahrscheinlich gut trainiert, mal ganz abgesehen davon von diesen Skills, auch Dinge selbst erklären zu müssen. Aber gleichzeitig ist es halt natürlich auch die Leute, die halt nicht so schnell dabei waren, haben natürlich auch dann riesig große Vorteile, dass sie ja Dinge erklärt bekommen, aber halt dieses Zusammenarbeiten ist einfach ein soziales Zusammensein, was dieses ganze Erlernen deutlich erleichtert. Und einen ganz wichtigen Punkt finde ich auch, ich möchte, und das ist auch ein Unterschied zur Schule, in der Schulzeit werden oft Dinge, ja, auf eine bestimmte Art erklärt, die nicht mehr Stand der Wissenschaft ist. Und das ist sogar absichtlich wird das gemacht. Da wird dann die Komplexität reduziert. Und das liegt uns auch komplett nah, dass man sagt, man macht Modelle, um etwas möglichst sinnvoll zu erklären. In der Physik, die ganzen Atommodelle. Bis zu einem bestimmten Maß funktioniert das. Aber dann gibt es einfach Dinge, wo wir inzwischen wissen, wenn man dieses Modell erklärt, dann bringt man Leute in Schwierigkeiten, die man später ganz schwer wieder rausbringen kann. Und das ist selbst in der elementaren Hochschulmathematik der Fall. Ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz großer Verfechter davon, das Integral nicht über Riemann-Summen zu erklären. Aus ganz, ganz vielen Gründen, also Riemann-Summen, dass man sozusagen diese Rechtecke unter dem Integral macht und erklärt, ja, so motiviere ich das. Das machen immer noch ganz, ganz viele. Und sie wissen gar nicht, welche Probleme sie den Studierenden damit machen. Ist denen gar nicht bewusst. Die eine Sache, die man dafür braucht, man muss mal sehen, dass man das Lebesgue-Integral, das ist die moderne Art des Integrals, dass man die ähnlich leicht vermitteln kann. Also ein ganz klein bisschen muss man da schon auch ein bisschen weiter tricksen, muss man aber auch beim Riemann-Integral, da ist es nur gängig, dass man das übergeht. Nur man hat den riesengroßen Vorteil, dass man plötzlich in der Stochastik zum Beispiel den Übergang schafft von diskreten Phänomenen, ich werfe einen Würfel, zu stetigen Dichtheitsmaßen. Plötzlich ist es absolut sinnvoll, wie das alles funktioniert, was beim Riemann-Integral auf Widersprüche stößt. Oder komme ich zur Fourier-Theorie, wenn ich also etwas in Frequenzbestandteile zerlegen will, komme ich im Riemann-Integral auch, kommt man schon weit, aber wahnsinnig Schwierigkeiten. Das ist nicht natürlich, sich damit zu beschäftigen. Ich habe einmal erklärt bekommen, wie das Lebesgue-Integral funktioniert, merkt man, ja, das klappt ja alles wunderbar. Oder wenn man finite Elemente-Dinge macht, also in der numerischen Simulation, macht das auch plötzlich alles viel, viel mehr Sinn. Und ich selbst habe in meinem Mathematikstudium das Riemann-Integral vorher gelernt und ich habe mir unfassbar schwer gemacht, plötzlich diese Zusammenhänge zu verstehen, als dann plötzlich Nullmengen kamen. Den Begriff gibt es da gar nicht. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt selbst wenn ich für Ingenieurinnen und Ingenieure unterrichte, sage ich denen, ich erkläre euch das Lebesgue-Integral, auch wenn das viele momentan auch in diesem Bereich nicht machen, weil ich denke, das ist die richtigere Wahrheit, die ich euch erzählen kann, das bessere Modell. Und da muss man dann auch diesen Schritt gehen. Ich möchte ausdrücklich in den Hochschulveranstaltungen, egal an wen es geht, nicht irgendwie, ja, das musst du jetzt nicht wissen, in dem Sinne etwas zu erklären, sondern schon die tatsächliche Wahrheit, den Stand der Wissenschaft zumindest zu erwähnen und zu sagen, wenn ich etwas vereinfache, als zu sagen, ich erzähle euch das jetzt nicht, weil mich selbst hat es immer sehr, sehr gestört, wenn ich Dinge erklärt bekommen habe und das war dann nicht die volle Geschichte oder zumindest wurde es mir nicht gesagt. Ja, ich muss einmal an die Klavierstimmung denken. Ich habe einen riesigen Kloß im Hals, wenn ich daran denke, dass wie mir früher erzählt wurde, dass es halt diese ganzen Töne, dass man einmal mal drei mal zwei hat, ob man in Quinten rechnet oder Oktaven. Und sobald man aber in Mathematik sieht, ja, wenn ich etwas immer mit mal drei nehme und immer was mit mal zwei nehme, die Zahlen treffen nie aufeinander. Dass also das nie vernünftig gestimmt werden kann, dann merkt man plötzlich, hey, da steckt so wahnsinnig viel mehr dahinter. Oder der Farbkreis, das ist auch nur etwas, was wir Menschen uns vorstellen, dass da ein Kreis ist, weil in Wirklichkeit ist das Spektrum ja linear. Das geht nicht nochmal rund. Und das sind Dinge, die haben mir damals sehr, sehr viel Schwierigkeiten gemacht im Verstehen, bis ich irgendwann gesehen habe, okay, das stimmte einfach nicht, was mir da erzählt wurde. Das war ein Modell, was nicht mit zu der Realität so gut passt. Und sobald es da mal gesagt wurde, ja, da gibt es eine Lücke, wurde es mir viel leichter, diese Dinge zu verstehen. Und deswegen sage ich mir auch, okay, egal, wen ich das erkläre, ich will denen schon das Richtige sagen, aber natürlich an geeigneter Stelle es vereinfachen, ein Modell dafür haben, aber zumindest sagen, was dahinter steht oder, falls es passt, auch umzuschwenken und zu sagen, ich möchte es auf eine andere Art und Weise erklären, weil es die modernere Art und Weise ist, die an vielen Stellen euch dann später mehr hilft, als eine alte Methode zu erzählen, ja, die zwar alle gemacht haben, aber man heute weiß, okay, da kommt man nicht mehr weiter. Nur, das meine ich so, ich möchte die Wahrheit dann sagen, was Stand der Wissenschaft ist.
Ja, das ist, ich möchte jetzt das Lebesgue-Integral lernen. Vielleicht habe ich es auch schon gelernt und kannte den Begriff noch nicht. Aber das ist zum Beispiel, ich würde sagen, meine Numerik-Dozentin im Master, die hat uns immer unterschiedliche Methoden, zum Beispiel an Annäherungen beigebracht, hat dann auch so Vor- und Nachteile gemacht. Als ich dann zum Schluss alles gehört hatte, hat sich dann alles zusammengefügt. In den Vorlesungen selbst war das immer noch so, warum machen wir das gerade? Genau, was für mich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, weil Sebastian, du hattest ja auch gesagt, dass du gar nicht so unterscheidest. Ich habe jetzt mehrere unterschiedliche Mathematikerinnen als Dozierende gehabt und was für mich da so ein ganz großes Ding war, weil ich halt, also ne, wie gesagt, nicht unbedingt aus der mathematisch begabten Ecke komme, wir wurden da immer relativ viel mit so Formeln und irgendwelchen Symbolen und also ne, bei mir hat auch früher ein Integral eine Panik ausgelöst, weil ich mir dachte, oh Gott, was passiert? Ich kann das alles nicht. Ich dann aber jetzt positiv auch durchaus einen Dozenten hatte, wo ich dann das Gefühl hatte, ja, okay, man merkt, der ist Ingenieur. Ich glaube, wir hatten nicht einmal irgendwie komplexere mathematische Darstellungen. Der hat uns das dann immer sehr vereinfacht dargestellt und hat uns dann gesagt, so findet ihr das in Papula, da bedeutet das das. Und dann hatte ich so einen Zugang eher dazu, weil für mich eben, ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber Mathematik ist ja eine ganz krasse eigene Sprache von Symbolen und Darstellungen. Ist das ein Thema für euch, wenn ihr Ingenieurinnen oder Ingenieure unterrichtet? Oder ist das jetzt noch nichts, dem ihr begegnet seid?
Ganz gut, da muss ich eine Sache jetzt kurz korrigieren. Wenn ich sage, mache nicht am Anfang einen Unterschied, an wen es geht, bedeutet es nicht, dass dann auch das gleiche Ergebnis rauskommt. Es kommt ein ganz unterschiedliches Ergebnis heraus, ob man das jetzt nachher für Studierende der Ingenieurwissenschaften unterrichtet, als Studierende von Mathematik, Informatik oder ja, hier die, wie viele dort machen. Weil man hat einfach mehr Zeit in den meisten Bereichen und man kann viel tiefer und muss auch viel tiefer reingehen. Das heißt, die Ergebnisse sind schon andere und das sind auch ganz andere Befähigungen, die ich da voraussetze. Also eine andere Art von Problemlösen. Also ich muss jetzt Ingenieurinnen und Ingenieure die nicht perfekt machen im Beweise führen, sondern dann geht es eher darum, wie löse ich Probleme und oftmals auch numerische, indem ich es halt einfach rechne oder analytisch. Mhm.
Wobei die müssen schon in gewisser Weise wenigstens sinnvoll argumentieren.
Ja.
Da
ja.
könnte man auch sagen, das ist was wie beweisen.
Ja, definitiv. Also ganz ehrlich, beweisen, programmieren und argumentieren sind Dinge, die ganz, ganz nah beieinander sind, wo vielen aber gar nicht klar ist, wie nah das ist. Und wenn man sich überlegt, okay, an der Stelle, wo man die Logik verlässt, wo man anfängt zu schwurbeln, dann hat man den Pfad der Wissenschaft verlassen. Nur man muss sich einfach überlegen, wie tief muss ich reingehen? Was ist eigentlich zu zeigen? Da wird es dann komplizierter. Aber im Grunde genommen ist jedes Programm ein Beweis, wie ich von Ausgangsdaten auf Zieldaten komme. Wie komme ich von Voraussetzung auf etwas, was ich beweisen will? Und die Programmiersprache ist das Kalkül, das ich zur Hand habe. Und da braucht man einfach Erfahrung, um das nachher umzusetzen. Das heißt, Beweise führen ist im Grunde genommen so etwas wie Programmieren. Gut. Aber zur Frage zurück, jetzt muss ich kurz mal.
Dass das stark formelhaft ist, was wir machen.
Genau. Das ist, was ich da ganz wichtig finde, ist, diese Sprache der Mathematik zu vermitteln. Wie du es gerade gesagt hast, so schreibt das der Pavula. Wenn ich möchte, dass die Menschen, die mir zuhören, verstehen, was ich da tue, dann muss ich schon voraussetzen, dass sie diese Sprache überhaupt verstehen können. Mir persönlich ist dann ganz wichtig, dass ich mindestens jedes Symbol, was ich da benutze, auch irgendwo mal erklärt habe. Und ich glaube, das ist gar nicht mehr selbstverständlich, was ich ganz schrecklich finde, weil es gibt einige, die unterrichten, die sagen, wenn ich ein Skript habe, das ist nur noch eine Zusammensetzung von Folien. Und das entspricht nicht meinem Verständnis von einer Grundlage, auf der man sinnvoll unterrichten kann. Also ich brauche etwas, wo geschrieben steht, was bedeutet welches Symbol. Dass diejenigen, die mir zuhören, immer eine Chance haben, nachzuvollziehen, was bedeutet das einfach. Und das ist eine Minimalforderung. Und entweder ich habe ein gutes Lehrbuch, wo ich sagen kann, ich halte mich an diese Notation und an die Struktur, oder ich schreibe es halt selbst. Und oftmals ist es so, wenn ich dann mir überlege, was unterrichte ich wann, dass ich dann tatsächlich doch wieder ganz viel selbst aufschreibe. Und dann will ich da drin die ganzen Notationen auch drin haben, damit nicht sozusagen schon im Vorhinein das Problem da steht, ja, was bedeutet das eigentlich? Weil dann habe ich die sofort verloren. Das heißt, dieses, wie vermittle ich die Sprache und was bedeutet die Sprache eigentlich, das muss schon gerechtfertigt sein. Also muss irgendwo dargelegt sein. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass dann auch solche Skripten, entweder Bücher oder selbstgeschriebenes in Studien zur Hand gegeben wird, was nicht nur relativ unstrukturiert wie solche Folien sind. Aber ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil ganz, ganz viele stellen momentan als Skript immer Folien einfach hin. Und ja, man kann mit sowas auch lernen, aber ich finde irgendwie, das ist als Grundlage für, was bedeutet das eigentlich, was da geschrieben wird, einfach ganz, ganz schwierig, weil ich das ganz schlecht nachblättern kann oder nachlesen kann.
Meine Überlegung war tatsächlich, dass bei dem einen oder anderen Dozierenden dann, dass so der Hintergedanke war mit, naja, man muss es halt selbst erarbeiten und lesen, man muss halt mitschreiben in der Vorlesung und dann muss man halt richtig suchen und sich Literatur raussuchen, dass man das von Studierenden ja schon erwarten kann. Gerade bei mathematischen Themen stand ich dann halt einfach vor dem Rätsel, dass mir manchmal nicht so ganz klar war, wonach ich jetzt eigentlich suchen muss. Und das dann die Herausforderung war, rauszufinden, an welcher Ecke ich nachgucken muss, damit ich mir die ergänzenden Unterlagen zu den Folien aus der Vorlesung dann besorgen kann.
Genau. Die Fähigkeit, den zu vermitteln, dass Studierende das können, dass sie selbst die Sachen erarbeiten können, da, also ganz ehrlich, das ist ganz gut, das denen zu vermitteln. Aber gerade wenn es darum geht, dass ich ohnehin schon komplizierte Sachverhalte vermitteln soll, dann auch noch zu sagen, okay, jetzt soll sich selbst damit beschäftigen, um da halt hinzukommen, wird halt schwierig. Ich meine, klar gibt es manche Veranstaltungen, die sind eher daran orientiert, dass ich mich selbst mehr mit eigenen Lösungen beschäftige, also speziell Programmierveranstaltungen. Da kann ich das komplett verstehen. Da ist ein Großteil Leute, die wir programmieren. Da ist es schon okay, wenn man sagt, okay, meiner Meinung nach, ich schreibe da nicht so viel aufgeschrieben, weil worum es geht, ist das Programm. Und wenn ich das Programm schreibe, habe ich meinen eigenen Text dort stehen. Da muss ich dann nicht mehr drüber so viel sprechen, was bedeutet eigentlich was. Aber wenn ich halt sage, okay, ich will jetzt ein Integral, wie du es genannt hast, oder was ist eine Summenformel oder ja irgendwelche anderen Formeln, was sind eigentlich die Bestandteile davon, dann muss das irgendwo schon stehen. Und ja, ist schwierig, wohin sich das momentan entwickelt. Und dann zu sagen, okay, du solltest das jetzt dir selbst erarbeiten aus irgendwelchen anderen Quellen, wo ich genau das Problem sehe. Ich gucke mir die anderen Quellen an, sehe, benutzen andere Formeln, andere Symbole, wo ich selbst anfangen musste verstehen, wie meinen die das eigentlich? Und wenn selbst ich als Lehrender dann sehe, okay, das ist jetzt echt schwer, den Zusammenhang zu sehen, das denn auch noch den Studierenden zu geben. Ich weiß nicht.
Das ist für die Superguten, ist das gut, aber für alle anderen ist das furchtbar.
Ja, aber natürlich hängt es auch davon ab, wo man ist. Wenn man nachher in der Promotion ist, dann ist klar, dann sitzt man natürlich davor, muss ich die Originalliteratur durchlesen, dann sitzt man an den Papern. Und auch, dann gibt es diesen Zwischenbereich, Master zur Promotion, speziell, wie heißt es so, die 800er, 900er Levels in den USA sind dann immer so die, die sowohl von den PhDs als auch von den Masterstudien gehört werden. Da hat man auch Originalliteratur gelesen. Aber alles davor sollte immer mehr auch noch selbst sagen, wie man das meint. Und mein größtes Problem mit dieser Sekundär- oder mit anderer Primärliteratur, also Lehrbücher meine ich jetzt, ist, dass ich oftmals einfach nicht damit zufrieden bin, wie diejenigen das schreiben, weil es dann einfach nicht zusammenpasst. Wenn ich dann diese beiden Themen zusammen unterrichten will und ich dann nicht sagen konnte, ich nehme das aus dem Buch, wenn die halt unterschiedliche Notationen haben, das passt nicht. Und dann komme ich doch wieder dazu, dass ich da wieder selbst das schreiben muss.
Hm. Ich habe mir auch ein bisschen angewöhnt, weil ich Vorlesungen habe, wo die Zuhörerschaft nicht so homogen ist. Dass ich alles, was ich an Formeln an die Tafel schreibe, das ist für die Tafel eine Abkürzung, aber es wird ausgesprochen. Also ich schreibe dann ein Summensymbol und sage, ich summiere oder ich addiere auf, ne? Und wenn ich eine Abkürzung schreibe für irgendeinen Funktionenraum, dann sage ich zu jedem Funktionenraum immer noch mal dazu, welcher das ist. Damit sozusagen beim Zuhören, also wenn die natürlich auch noch mitschreiben, ist es zu viel. Aber das müssen die in der Regel auch nicht. Die haben das Skript da und schreiben sich nur Notizen da rein, wo sie halt Sachen gehört haben, wie ich sie erklärt habe, die jetzt vielleicht noch nicht so explizit für sie dort nachlesbar standen. Dass das ein bisschen einfacher wird, hinter die Symbole zu gucken. Weil ich finde auch, die Symbole sind nicht dazu da, das zu verstecken, sondern die sind nur dazu da, das effektiver zu kommunizieren. Aber das funktioniert eben erst, wenn sie einem in Blut und Schweiß übergegangen sind, ne? Und nicht von alleine. Und gerade in der Numerik, diese ganzen Indizes, also das ist ja, ne? Klar, am Ende, wenn man das Programm aufschreiben will, müssen die alle stimmen. Aber um zu verstehen, was da getan wird, da muss man doch genau dazu sagen, was jetzt warum läuft, ne?
Ja, das ist in der Numerik, war für mich auch ein großes Thema. Ich hatte mich irgendwie an die Mathematik für Ingenieurinnen im Bachelor gewöhnt und hatte dann plötzlich im Master Numerik. Und dann hatten wir halt anscheinend, also ich war mir vorher nicht so klar, dass dann die Symbole, also Symbole und ich weiß gar nicht, wie man das noch alles nennt, was man wofür verwendet, sich dann auch nochmal stark unterschieden haben, eben weil wir dann deutlich mathematischer unterrichtet worden sind und dann halt irgendwie Begrifflichkeiten und Symbole aus der Mathematik verwendet worden sind, die im Ingenieurswesen dann eigentlich anders verwendet werden. Das war nochmal ein großer Sprung. Das habe ich so in der Hälfte der Vorlesung gemerkt, dass ich die ganze Sache ganz falsch verstanden habe. Oder einfach nur die Notation, das war der Begriff, den ich gerade gesucht habe, einfach eine mathematische ist.
Ich erinnere mich an eine Mathematikvorlesung, wo wir als Gruppe bis zur Hälfte des Semesters gebraucht haben, festzustellen, dass der Dozent hauptsächlich den griechischen Buchstaben Zeta benutzt hat und nicht Xi. Und das Problem war, dass er manchmal dann doch Xi benutzt hat und wir haben einfach überhaupt nicht gemerkt, dass es dann zwei unterschiedliche Symbole waren. Weil, also deswegen ist dieses Sprechen dazu so wichtig. Das hat damals der Dozent nicht getan. Und wir waren dann halt vollkommen, wir wussten es einfach nicht oder wir haben ihn nicht verstanden.
Ja, das hat Folgen,
Also deswegen ist mir das so wichtig. Und auch ich weiß, dass meine eigene Schrift ja nicht immer so schön ist, wie ich mir das erhoffe, dass es dann so wichtig ist, dass es dann auch lesbar ist. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich dann von den Studierenden höre, ja, danke, wir haben ja das Skript, aber können wir nicht noch zusätzlich die Folien haben? Und dann sitze ich immer davor so, oh, ihr habt das Skript. Also ich weiß selbst, was ich auf den Folien habe. ist vom Skript rauskopiert. Ich meine, ich habe das getaggt, also mit Lux geschrieben und in meine Folien reingenommen. Da steht das Gleiche drin. Nur weil das der Umbruch dann schlecht oder nicht gut passt, kürze ich das dann noch, dass es in die Zeilen passt. Oder lasse Beschreibung weg oder ähnliches, weil ich weiß, ihr habt das komplette Skript. Das heißt, im Vortrag kann ich das sagen, auf den Folien ist da nicht drauf. Wenn ich dann höre, ja, wir hätten das aber gern als Folien, dann sitze ich davor und so, nein, das kann ich nicht nachvollziehen, auch nicht gutheißen, sondern bitte lest währenddessen ins Skript, ihr habt das dort, macht euch da Notizen, wenn ihr wollt, oder nebenher. Wenn ihr euch das anders merken wollt oder in dieser kompakten Schreibweise dort merken wollt, weil es eigentlich immer vom Informationsgehalt dichter und weniger informativ ist, als was im Skript steht. Mhm. Und da habe ich ganz große Schwierigkeiten, wenn ich dann die Studierenden das sagen höre, ich hätte aber gern die Folien.
Weil es weniger aussieht. Also das Thema haben wir jetzt, also ich habe einen ziemlichen Kulturschock gehabt vom Online-Studium auf ein Anwesenheitsstudium und dann auch noch andere Stadt, andere Hochschule. Also ich hätte mir sehr eine Einführung in diese Strukturen und dieses Studium gewünscht, weil ich im ersten Semester viel überfordert war von, wie läuft eigentlich was ab und zum Beispiel sowas wie Gruppenarbeiten, aber eben auch, wie wird mit Prüfungen und wie wird mit Inhalt umgegangen. Und meine Kommilitonen, ich habe sie alle sehr lieb, aber die immer, oh Gott, das sind 100 Seiten Skript, das geht nicht, das ist zu viel. Und dann geht es eigentlich immer nur darum, mit Dozierenden darum zu verhandeln, dass man möglichst wenige Seiten als Lernbasis hat, um die Klausur zu bestehen, damit man irgendwie durchkommt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so ein bisschen die Intention hat, dass wenn etwas länger ist, es auch mehr Inhalt ist und deswegen zu viel ist und man dann da überfordert ist. Also das habe ich so, dass das ganz oft ein Thema jetzt zumindest bei uns im Master war.
Das ist
auch weil ganz man dann immer gehört hat, oh Gott, da muss ich jetzt 90 Seiten Skript auswendig lernen. Nee, auswendig lernen musste das eigentlich nicht. Aber ja.
Ja, was eigentlich für das Lernen an der Hochschule die richtigere Prüfungsart ist, ist schon eigentlich die mündliche Prüfung. Das ist halt, dass wir das für die Ingenieure können wir uns selten die Zeit nehmen, weil das einfach so viele sind und dann, die haben auch immer dieses Gefühl, sie müssten am Ende irgendwelche Praktiken nachweisen, dass sie die können. Aber im Gespräch kann man halt sich viel eher einen Eindruck drüber verschaffen, eigentlich über zwei Sachen, die die mitnehmen müssen, dass bestimmte Fakten sitzen, einfach die so zentral sind und dass, wenn ich die dann was frage zu bestimmten Verbindungen, dass die in der Lage sind, diese Verbindung herzustellen. Mhm. Und das ist das, was man nach dem Studium dann auch können muss.
Ja, ich hatte in der Numerikprüfung, war ich dann positiv überrascht, weil mein größtes Problem in Numerik war, bis zum Ende alles fehlerfrei zu rechnen.
Hm. Ja, das ist auch ein Problem. Dafür haben wir Rechner, die können das besser.
Und dann war aber tatsächlich die Klausur vor allen Dingen Ansätze. Und wissen, welcher Ansatz wie, welche Vor- und Nachteile, welche Fehlergenauigkeiten und so weiter und so fort. Da war ich dann mal positiv überrascht von der Klausur.
Ja, ich finde, man kann mit mündlichen Prüfungen sehr gut diese Ja-Nein-Antwort herausfinden. Ist jemand kompetent oder nicht in dem Thema? Sozusagen bestehend oder nicht? Klar, auch noch so ein bisschen, war das jetzt überragend oder nicht? Aber wenn es darum geht, dass ich das wirklich möglichst fair über alle gleich fair bewerten möchte, da fällt mir natürlich das über die Klausur deutlich leichter. Mhm.
Aber gibt es dann zum Beispiel so Zusatzaufgaben wie zum Beispiel Präsentationen, Hausarbeiten, Podcasts?
Ja, sowas kann man natürlich auch alles machen, klar. Also wir haben bei uns an der Hochschule ganz, ganz viele verschiedene Prüfungsformen. Aber sozusagen die fairste Art sozusagen für alle, über alle hinweg, ist natürlich klar, die Klausur schon allein. Ich bin so glücklich, wenn ich da keinen Namen drauf sehe, sondern nur eine Matrikelnummer. Da weiß ich, ich lasse mich nicht davon beeinflussen, wer die Person auf der anderen Seite ist. Ich bin darüber total glücklich, weil ich mich dann davon einfach distanzieren kann und sagen kann, okay, ich bewerte das, was jetzt wirklich da ist. Das macht für mich dieses Bewerten, was ich ein ganz unangenehmes Thema finde, deutlich, deutlich leichter.
Also ich schreibe überall noch meinen Namen zur Matrikelnummer auf die Klausuren, also auf die letzten alle.
Ja, ich habe jetzt gerade für eine Hochschule, wo ich vorher noch war, da will ich jetzt gerade durchbringen, dass ich die Namen nicht mehr drauf habe, weil ich möchte es einfach nicht sehen. Ich möchte nicht sehen, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Oder irgendwelche, also die sollen mir in der Vorlesung sagen können, was sie wollen. Das soll niemals einen Einfluss auf das Ergebnis nachher haben. Weil natürlich kann es mal jemand sein, dass er sagt, ich finde das überhaupt nicht gut, dass man das so oder so unterrichtet. Ich möchte gerade, dass sie mir das sagen. Aber einen anderen Punkt fand ich jetzt auch ganz interessant, wo du es gerade gesagt hast, dass dieses Ja, diese, es gibt ja immer eine gewisse Qual in den Vorlesungen. Was muss ich dort alles lernen? Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch gerade beim Thema, wie wird Lehre eigentlich evaluiert? Und wenn ich selbst Ausdauersport betreibe oder wenn man irgendeinen Sport betreibt, dann gehört so eine gewisse Anstrengung, möchte ich es formulieren, ja auch dazu. Und auch genauso ein gewisses Triezen. Und wenn ich dann mir überlege, mache ich jetzt einen Wohlfühlunterricht, wo die Studierenden sich die ganze Zeit toll fühlen? Oder neige ich dazu, sie ein bisschen mehr unter Spannung zu setzen? Dann bin ich ganz klar eher auf der Seite, ich setze sie während des Unterrichts ein bisschen mehr unter Spannung, gebe ihnen eine Menge Aufgaben, wo sie sich währenddessen auch immer wieder dran abarbeiten müssen. Schon allein, dass man nicht erst am Ende anfängt mit dem Lernen. Und da komme ich dann häufig zu hören, ja, da ist währenddessen halt wahnsinnig viel zu tun und ähnliches und das bin ich gar nicht gewohnt, speziell wenn Leute gerade frisch von der Schule kommen, die kennen das ja gar nicht, aber dann bekomme ich danach, wenn die Prüfungen durch sind, dann das Feedback, ja, danke, dass sie das so gemacht haben, sonst hätte ich das ja gar nicht durchgehalten, das zu machen, besonders wenn es um Mathematik geht und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig in den Evaluationen, wenn man dann nachher so guckt so und währenddessen bekomme ich dann wirklich auch ganz viel Geschimpfe, ja, da sollte sagen, ja, was macht er denn da alles? Und das ist ja auch so viel Stoff. Und wenn ich dann nachher höre, okay, doch, das passt dann schon. Ich habe da jetzt viel von mitgenommen, da bin ich darüber glücklich. Aber das ändert nichts daran, dass währenddessen ja schon diese Diskrepanz da ist, dass das ja, die Studierenden vielleicht schon sehen, ja, der erzählt mir, wofür ich das vielleicht brauche, vielleicht kapieren sie es oder nicht, oder auch der macht sich auch Mühe und gibt mir dafür Informationen, aber ich finde es trotzdem viel zu viel. Ja, das hat ein bisschen System. Einfach um zu sagen, kommt, ihr müsst dranbleiben. Und wenn ich euch diesen Druck nicht gebe und ihr bleibt nicht dran, also speziell, was gibt man als Zusatzinformationen? Du hast selbst erzählt, du hattest keine Tutorien oder ähnliches. Dementsprechend hast du auch keine Aufgaben zwischendurch gemacht, die jemand mal anderes durchgeschaut hat. Oder hast du sowas gehabt? Gar nicht.
Also wir hatten in zwei Modulen, hatten wir, also in Optimierung und Numerik im Master, hatten wir Aufgaben, die wir lösen konnten. Und wir durften Fragen dazu in den Vorlesungen stellen.
Genau.
Und aber ansonsten nicht, nee.
Was zum Beispiel im Grundstudium in der Mathematik gängig ist, ist, dass es Tutorien gibt und jede Woche Vorprüfungsleistungen erbracht werden müssen, wo gesagt wird, ihr bekommt Hausaufgaben, die sollt ihr bearbeiten. Und erst wenn ihr einen Mindestsatz an Punkten erreicht habt, werdet ihr überhaupt erst auf die Klausur zugelassen. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell
ist. Ist immer noch so, ja.
Genau, und das ist eigentlich so, war für uns damals eine totale Qual. Und uns ist erst bei den Klausuren dann aufgefallen, dass dieser Druck, den man da ausgesetzt wurde, einfach unglaublich hilfreich war, dass man immer am Thema dran geblieben ist. Weil es gibt kaum ein Fach, wo man so schnell abgehängt werden kann, als wie in der Mathematik. Mhm. Und erst wenn man dazu gezwungen wird, in Anführungszeichen, jede Woche dort auch Leistung zu erbringen, dann hat man eine Chance, nachher auch ziemlich sicher die Klausur zu bestehen.
Mhm. Und also ich habe gelogen, wir hatten im Online-Studium, das war quasi das Standardding, war zwei Einsenderaufgaben, danach kam die Klausurzulassung. Das war aber, also die Einsenderaufgaben waren einfach Aufgaben, wo man die Lösungen für hatte und es gab niemanden, der die Einsenderaufgaben nicht bestanden hat, gerade in den mathematischen Fächern.
Ja, ich habe dann angefangen, dass ich zu ganz vielen Aufgaben in den Lernmanagementsystem, also Moodle oder Ilias, dann von den Hausaufgaben, die haben sowieso immer Hausaufgaben bekommen, also immer jede Woche gibt es ein Übungsblatt. Nur, das haben nicht so viele gemacht, nur da habe ich angefangen, die auch zum Teil abgebbar in Moodle und Ilias zu machen, dass sie sozusagen so diesen ja, Punkt hatten, jetzt müssen sie es doch machen, um es abgeben zu können. Und den ist vielleicht nicht am Anfang allen sofort klar, dass das jetzt keine Auswirkung auf die Note hat. Aber trotzdem, das sieht ja dann der Dozent oder die Dozentin sozusagen, ob ich das gemacht habe oder nicht. Und den Druck möchte ich auch hingeben, am Anfang oder nicht verhindern. Wobei ich gleich sagen muss, ich brauchte den gar nicht, gibt was anderes, was scheinbar noch viel, viel besser funktioniert. Aber auf jeden Fall, dass diese Möglichkeit ihnen gegeben wurde, das abzugeben, hatte dann den ganz tollen Effekt, dass ich direkt danach sehen konnte, wer 50% dieser Punkte in diesen Aufgaben online geschafft hat, hat zum Großteil 80-90% die Klausur bestanden. Die, die weniger als 50% haben, haben zu 80% nicht bestanden. Das heißt, es liegt vielleicht nicht daran, dass sie diese Aufgaben machen oder nicht, aber dass sie sie konsequent machen während des Studiums. Ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt, ob man eine Chance hat, diese Klausuren zu bestehen, dass man währenddessen schon daran arbeitet. Und dieses Medium, ich stelle dort Aufgaben, die abgegeben werden können, die sonst in einigen Hochschulformen gar nicht oft gegeben wird, sondern nur gesagt wird, mach was, wir diskutieren nachher die Lösung, sondern dass es wirklich jeder selbst abgeben kann, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Menschen zu helfen, sich selbst ja ein Ziel zu setzen, Woche für Woche etwas zu bearbeiten, das abzugeben und versuchen, das zu knacken, auch gerne in Gruppen, dass man da viel bessere Chancen hat, die Klausuren zu bestehen. Und wo ich gerade drauf kommen wollte, diesen Druck, ja, ich sehe das ja dann. Ja, das ist immer noch so ein Punkt, wie gut die das bewerten. Aber seitdem ich angefangen habe, auch den Studierenden immer am Anfang der Veranstaltung zu sagen, übrigens, das war die Punkteverteilung zum letzten Übungsblatt. Offenbar macht den Leuten das total Spaß, dass daraus ein Gamification wird. Hey, wir wollen als Kurs dort möglichst viel 100% kriegen. Und sie sehen ja auch jeder sofort selbst, wie viel Prozent habe ich denn gekriegt bei den Aufgaben. Dass das unheimlich wirkt und unheimlich motivierend ist, auch wenn das natürlich wieder so etwas ist. Ich trieze die Leute, sie müssen sich damit beschäftigen, aber hallo, zum Studium gehört auch dazu, dass man selbst sich mit dem Thema beschäftigt. Und wenn das anhand von Aufgaben, von Challenges ist, die ich denen gebe, dann gebe ich ihnen ja auch etwas, mit dem sie sich beschäftigen können. Und ja, wenn sie dann meckern, dass es denen zu viel ist, so be it. Ich glaube, das ist das Richtige, was ich denen geben sollte.
Der Vorteil beim Studium ist ja, die sind alle freiwillig da.
Ja.
Nicht wie in der Schule.
Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn ich mir die Wirtschaftsingenieurinnen um mich rum angucke und Maschinenbauerinnen, da ist schon auch immer, man braucht halt zum Beispiel einfach einen Master, weil es halt einfach deutlich höher angesehen ist. Die Branche ist sackend konservativ. Und das ist oft man muss halt irgendwie diesen Abschluss da noch draufsetzen. Mehr die Intention als noch ein, ich möchte jetzt lernen und sitze da freiwillig, sondern es ist halt notwendig,
ja, aber hoffentlich,
irgendwann in gewisse Bereiche einsteigen zu können.
Ja, hoffentlich hilft dir das dann auch, Probleme ergebnisoffener auch anzugehen und auch sozusagen neue Methoden benutzen zu können. Also ich hoffe, es ist nicht nur der Titel, sondern halt dieses akademische Arbeiten, das wissenschaftliche Arbeiten, das sollte ja auch gerade im Job helfen. Dass man nicht nur sagt, ja, das wird wohl so sein, sondern dass man sich überlegt, warum sollte das jetzt besser funktionieren? Das sollten die besseren Lösungen nachher liefern.
Das stimmt wohl. Ich enthalte mich da jetzt, ob ich das in der Praxis so umgesetzt sehe. Tatsächlich habe ich keine Fragen mehr an euch.
Für heute.
Für heute.
Da haben wir doch gerade erst angefangen.
Ja, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Fragen alle zu beantworten. Ich würde aber, bevor ich jetzt aufhöre zu reden, habt ihr denn noch Sachen, die ihr noch nicht angesprochen habt, aber unbedingt noch erwähnen wollt im Kontext Lehre und Podcast?
Ja, ich habe eine ganze Liste inzwischen mir aufgeschrieben von Beispielen, was ich alles in Vorlesungen vom Podcast benutze. Aber ehrlich gesagt, kann jeder selbst mal gucken, was wir alle schon an Folgen haben. Ich bin selbst immer wieder erstaunt, was wir an Themen dort hatten. Und vieles habe ich tatsächlich vergessen, dass einige Ideen auch wirklich aus Gesprächen dort gekommen sind. Und ich muss wirklich auch anfangen, noch mehr darauf verweisen, dass ich sagen kann, hier, du interessierst dich für dieses Thema, dass ich selbst Sachen, die ich selbst aufgenommen habe, dass ich darauf verweise, hier, da kommt es auch nochmal drin vor, dass ich das noch stärker mache, weil so ist ganz gut, dass wir so eine Metafolge auch mal wieder haben, dass man darüber nachdenken kann.
Ja, was ich jetzt für mich wie so eine Art Zirkelschluss empfunden habe, ich benutze ja jetzt die Podcasts schon lange in meinen Vorlesungen, um drauf zu verweisen, hier findet ihr noch interessantere Sachen oder hier haben auch Mitstudierende was aufbereitet und verweise dann immer entweder auf den Modellansatz oder andere. Und jetzt ist es mir zum ersten Mal passiert, dass in einer Projektpräsentation die Präsentation fertig war und dann haben sie gesagt, und hier in der Folge von dem Podcast, da findet ihr es nochmal schön aufbereitet und das fand ich voll toll. Sozusagen, die Krankheit habe ich jetzt weitergegeben.
Sehr gut. Ich zitiere auch Podcasts, ich habe da gar keine Hemmungen. Vielleicht auch nochmal als Hinweis, ich weiß nicht, wie aktiv ihr die nutzt, aber ich habe fürs Studium ganz viel die Podcast-Suchmaschine FYYD podcast.de, also FIT, verwendet, weil Podcasts sind ja gesprochen, nicht jeder hat so ausführliche Shownotes wie ihr, aber es gibt ja durchaus einige und Google verschlagwortet Podcastet ganz blöd. Und bei FIT kann man Schlagwörter eingeben und dann sucht das auch nach Folgentiteln, nach Shownotes, nach Verlinkungen. Und zum Beispiel, ich habe bei Messtechnik ganz viel Spaß gehabt und ganz viele tolle neue Podcasts entdeckt, die ich vorher so noch nie kannte. Und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man auch mal nebenbei sich mit Themen beschäftigen möchte, da nochmal nach Podcasts zu suchen, wenn man da Spaß dran hat.
Ja, FIT ist super.
Ja, immer wenn gibt's weitere Podcasts zu den Themen, dann ist das immer meine erste Adresse, wo ich natürlich
suche. Wir haben immer auf FIT geguckt vorher, genau.
Ja, super. Ich muss endlich mal das Hausaufgaben, den Feed korrigieren. Ich benutze da nicht immer die richtigen Felder dafür, aber das kommt auch noch irgendwann. Es funktioniert, aber ich sollte es eigentlich anders eintragen. Gut, ja, ich kümmere mich da momentan ja mehr um die Technik. Ist ja alles ein handgeklöppelter Feed.
Dann vielen lieben Dank, dass ihr meine Neugier zu den Themen befriedigt habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr spannend und danke, dass ich das machen durfte.
Und das nächste Mal treffen wir uns dann und sprechen über dein Masterstudium.
Wenn ich meine Masterarbeit geschrieben habe irgendwann.
Weißt du denn schon, über was du schreibst oder schreibst du schon?
Ich habe Ideen, aber ich wechsle jetzt den Job. Und dann wird mein neuer Arbeitgeber mir sagen, ob das so klappt oder nicht. Ich würde sehr, sehr gerne die Kombination aus Optimierung oder Statistik und Instandhaltung nehmen. Also ihr habt da ja auch eine Podcast-Folge zu. Da habe ich mich mega drüber gefreut, weil es eine Frau ist, weil Instandhaltung ist ja sowieso immer so ein Thema, was sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ich bin aber sehr leidenschaftliche Instandhalterin, also ich mag das Thema sehr gerne. Und habe im Master tatsächlich Spaß an Optimierung und Numerik gehabt. So im Nachhinein, nachdem ich mich durchgequält habe und zwischendrin immer halbe Herzinfarkte bei den Formeln bekommen habe, weil ich dachte, das verstehe ich nie. Das auf jeden Fall. Da hätte ich sehr viel Spaß dran, aber mal gucken, ob das so klappt. Die hatte halt einfach eine Frau zu Gast zum Thema Instandhaltung und Statistik. Das war für mich so, es gibt andere Frauen, die sich mit Instandhaltung beschäftigen. Zum Thema Vorbilder und Modelle. Das ist auf jeden Fall für mich was sehr Schönes gewesen, als ich das gesehen habe.
Gut. Ja. Ja, dann danke Franziska, dass du uns den Anlass gegeben hast, dass wir uns mal darüber unterhalten. Und dann war das wieder eine neue Folge im Modellansatz-Podcast.